Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Nummer es ist. Heute raschelt gar nichts. Ich habe gerade Mangerie gegessen. Das letzte Mangerie hatte ich beim 75. Geburtstag vor 20 Jahren mit meiner Großmutter.
Deinem eigenen? Achso.
Bei meinem eigenen 75. Geburtstag. Es gibt hier Mangerie mit Alkohol, aber es raschelt nichts. Tut mir total leid, liebe Zuhörer. Heute raschelt nichts.
Ja, Mangerie. Okay.
Also wir haben einen Gast. Lecker Mangerie. Gast, stell dich mal vor.
Ja, hallo liebe Hörer, mein Name ist Götz Tintelnot, ich bin Hamburger, 56 Jahre alt und ich mag Autos und zwar vor allen Dingen englische.
Mhm. Oha. Mhm.
Ja, da fängt es schon an.
Ja, da fängt es schon an, okay. Englische, bei denen man auf der anderen Seite sitzt oder auch Englische, bei denen man auf der richtigen Seite sitzt?
Die Engländer würden sagen, nur rechts ist richtig, aber in der Tat...
Aber viele Deutsche sagen das ja mittlerweile auch.
Okay, also der Podcast gilt ja als zum Teil etwas politisch unkorrekt, aber vielleicht müssen wir dahin nicht abschweifen. Nein, also die Fahrzeuge sind so oder so. Ich finde sie eigentlich, wenn sie älter sind, als Rechtslenker auch noch besser. Mhm. Und ich habe verschiedene Jaguar oder Land Rover, die sind tatsächlich, oder Aston Martin, die sind rechtsgelenkt. Ist mir eigentlich eher völlig egal. Also ich fahre genauso links wie rechts, ist eine Gewohnheitssache. Das erste Mal habe ich das vor 30 Jahren in Südafrika gemacht und habe auch, glaube ich, den einen oder anderen Spiegel leicht touchiert. ja, Gewohnheitssache, aber ja, ist kein Problem mehr heute. Also beim Überholen auf der Landstraße wird es dann schon manchmal ein bisschen schwierig, aber ansonsten passt.
Ich hatte mal eine rechtsgelenkte Kantenhaube, ein Alpha, die in Südafrika montiert worden ist. Und
ja. Aus Versehen falsch rum?
Nee, war rechtsgelenkt und da habe ich nicht lange Spaß dran gehabt. Jedes Mal, wenn ich ins Parkhaus fahren wollte, wo meine Garage war, konntest du aussteigen und ums Auto gehen, um mit dem Schlüssel das Tor aufzumachen.
Genau. Und darauf hoffen, dass die Schranke lang genug offen bleibt.
Ja.
Da, also das kenne ich tatsächlich auch. Das muss man sich vorher ein bisschen überlegen. Ja, eben. Absolut. Ja, wenn man also das Ticket hat und die Schranke geht dann vielleicht doch mal wieder runter. Mhm. Nochmal.
Also wenn man irgendwie so ins Kaufhaus fährt mit seiner Frau, sollte man sich dort nicht streiten. Weil wenn man sich mit ihr streitet, dann gibt es keinen mehr, der die Parkkarte reinschiebt.
Also was bei den alten Fahrzeugen, die sind ja relativ schmal, da kann man, also bei dem Jaguar XK 140 zum Beispiel, das ist ein Rechtslenker und der ist ja so schmal vom Innenraum, wenn man nah genug an den Automaten ranfährt, dann geht es auch so. Ja, aber das sollte man sich in der Tat mal vorher überlegen und das mal gemacht haben, weil man steht irgendwann davor und sagt, oh, ist ja leider die falsche Seite.
Ja.
Ja.
Ja. Passt ja. Ja, hier reingerollt ist ja ein wunderschönes Auto, nämlich der Jaguar. Das Coupé 12-Zylinder, richtig? Ein XJ.
Ja, ja, genau. XJC.
Der bleibt hier.
Der bleibt jetzt auch hier, ja.
Den, ach so.
Kann man sich hier anschauen.
Der Gast geht zu Fuß nach Hause.
Ja, oder nehmen wir in Miles oder vergleichbar. Also ganz zu Fuß nach Blankenese wäre es schwierig, aber machbar. Nein, das Auto bleibt hier tatsächlich. Ist fast, ja, ist gar nicht schlimm. Ich habe mehrere und schichte gerade so ein bisschen um und würde es gerne etwas sportlicher haben. Dann ist ein Zwölfzylinder ja vom Durchzug her per se schon sportlich. Aber das Coupé ist wunderschön, sehr elegant, mir aber fast ein bisschen zu weniger sportlich. Also ich mag es eher gerne ein bisschen schneller.
Und ganz deutlich sagen, wir reden über ein XJC Coupé.
Genau.
Also das ist also kein XJS oder so, sondern es ist ein Zweitürer von der Limousine, platt gesagt. Und es ist sicher formal, also historisch auch gesehen, einer der schönsten Jaguar, die je gebaut worden sind. Der ist dermaßen ausgewogen von den Proportionen, das ist komplett absurd, das Auto.
Ja, und das eigentlich, muss man ja sagen, obwohl ja die Basis eine Limousine war, kann man das so sagen?
Ja,
Und man das so nachgeschoben hat, was ja bei fast kann man nicht sagen, ne?
Nicht nachgeschoben, nein, gleichzeitig
auf den Markt. Ach, kam gleichzeitig?
Okay, gleichzeitig,
ja genau. Gut, dann ist das Design ja schon auch so gedacht. Genau. Weil ich finde auch, muss ich gestehen, für mich ist es einer der begehrenswertesten Jaguar, die ich so kenne. Ich finde den unglaublich schön, hübsch, ey, und das elegant. Das Coupé
ist einfach.
Ja, es hat eine Eleganz, die auch zeitlos ist, ja, die jetzt ja auch noch hübsch ist. Ja. Es gibt eigentlich kein Verfallsdatum, weil das Design ist halt schnörkellos. Es gibt wirklich eine langgestreckte Linie, es gibt ein coupéhaftes Dach, klar, ist auch ein Coupé. Und diese rahmenlosen Scheiben, die machen es natürlich attraktiv, sehr attraktiv sogar. Mhm. Die Serie 1, also die Plattform ist eigentlich Serie 1. Die Serie 2 ist ja 1973 auf der IAA vorgestellt worden, Limousine wie auch Coupé. Mhm. Man hat dann allerdings erst 1975 das Coupé in den Verkehr gebracht, weil man 2 Jahre gebraucht hatte, um das Thema der Scheiben zu lösen. Also dieser komplett versenkbaren Heckscheiben, also der hinteren Scheiben, die eben rahmenlos sind, das ist technisch ziemlich anspruchsvoll. Und wenn man sich das mal anschaut, vielleicht müsste man das mal auf Video zeigen, wie die Scheibe versenkt. Also die fährt nicht einfach runter, sondern sie verschränkt sich auch noch beim Herunterfahren. Das ist ganz spannend.
Ah, ja, okay. Und man denkt immer, es wäre wie beim SEC, aber beim SEC geht es nämlich nicht ganz runter.
Nee, und bei dem geht es komplett runter.
Bei den meisten Autos bleibt immer ein Stück stehen. Beim SEC ja auch. Man sieht das nur nicht, weil dahinter der Puckel ist, wo der
Gurtbringer rauskommt. Genau, ist bei vielen Coupés eigentlich so, dass die Tiefe nicht da ist. Und hier ist die Tiefe definitiv da und ist eben auch machbar. Und daran haben die Jaguar-Ingenieure halt sehr lange gebastelt, dass es eben möglich ist. Aber vor allem das Thema der Windgeräusche. Der Wagen neigt natürlich leicht zu Windgeräuschen, das muss man einfach sagen. Allerdings muss man schon, ja, so ab 200, nein, ab 100, ab 110, 120, also bei diesem Wagen ist es bei jedem anders. Also Windgeräusche ist ein Garantiethema gewesen. Mhm. Ein von mir sehr geschätzter Schrauber im Hamburger Westen oder schon artig in Schenefeld, der hat die Zeit noch als Lehrling miterlebt und der hat mir einfach mal die Geschichte dazu erzählt. Und das ist wirklich so, dass die Windgeräusche waren inklusive. Das war dann eine Garantiearbeit, das wieder hinzukriegen. Das war eine bearbeitende Dichtung im Grunde genommen.
Naja, aber man darf halt auch nicht vergessen, also natürlich fallen mir auch andere Autos ein, die keine B-Säule hatten und bei denen die Fenster quasi alle zu versenken waren. Aber das waren meistens eben irgendwelche amerikanischen Autos. Bei deutschen Autos war das schon deutlich seltener. Und zur damaligen Zeit, beispielsweise bei Mercedes, war das gar nicht so. Also
ja, SEC kam viel später. Ist sicherlich auch keine Lösung, die vielleicht dem deutschen Ingenieursanspruch auch entspricht, weil es natürlich immer windgeräuschanfällig ist. Das muss man einfach wissen. Ja, das ist, hat nicht die Ruhe der Limousine, aber dafür ist es einfach ungemein schick.
Wollte ich gerade sagen, also irgendwie hat man noch das Gefühl, dass man, also für die Form wäre ich bereit, den Kompromiss locker einzugehen.
Die Form ist, kann man auch.
Aber jetzt kommt's. Eins muss man ja sagen, und das ist bei mir auch immer wieder auffällig, wenn so ein Auto natürlich einen Zwölfzylinder-Motor hat, der extrem laufruhig und leise ist,
absolut,
dann hört man eben am Ende auch nur noch das, nämlich die Windgeräusche.
Ja, das ist tatsächlich so. Also der Motor ist bekanntermaßen wirklich extrem laufruhig, das ist er auch hier. Und er hat natürlich ein wahnsinniges Drehmoment von unten heraus. Ne? Das ist die Automatik nimmt natürlich sehr viel Kraft weg und Energie, das muss man einfach leider sagen. Das
ist
Borg-Warner ist also wirklich kein ganz großes technisches Meisterwerk, sondern eher gebrauchstauglich. Das ist halt ein amerikanisches Fabrikat, was auch für die Geschwindigkeiten in Amerika ganz prima ist. Und der Zwölfzylinder macht es dann auch wieder erträglich, sogar sehr erträglich. Beim Sechszylinder ist es dann, da merkt man es dann schon deutlich mehr. Der Zwölfzylinder hat so viel Drehmoment, der schluckt es weg.
Das erklärt natürlich auch die fehlende Sportlichkeit. Also die fehlende Sportlichkeit kommt ja wahrscheinlich weniger aus dem Motor als vielmehr über das Automatikgetriebe.
Ja.
Und wie so ein Automatikgetriebe mit, das ist ein Dreigangautomatik sicherlich dann, ne? Oder?
Ja, ist eine Dreigangautomatik. Also Handschalter wäre mir ehrlicherweise auch lieber. Würde sich natürlich machen lassen. Ne? Also nimmt man vorzugsweise einen 5-Gang-G-Truck.
Aber es gab es nicht, ne?
Nein, es gab es nicht.
Gab es beim Sechszylinder auch nicht, ne?
Sechszylinder gab es auch als erst, also damals gab es ja nur V12 oder 4,2 und die hat man auch verbaut. Es war aber tatsächlich in der 12-Zylinder-Variante nur mit Automatik zu kriegen. Ja. In der 6-Zylinder gibt es auch Handschalter.
Ja,
aber eben nur
da. Habe ich auch schon gesehen. Also
ich habe mir von den Coupés schon einige angeguckt und hier ist noch nie eins gelandet, weil die immer vom Zustand,
Ja, Karosseriequalität ist ein Thema bei Jaguar.
Ja, man müsste, bei den meisten Autos sollte man ein Schweißgerät direkt mitverkaufen.
Ja, oder irgendwie 400 Liter Vertan oder
so. Ja, genau, keine Ahnung.
Das macht schon Sinn.
Das hätte man aber dann ja schon vor 50 Jahren machen müssen.
Genau, ich habe mir den ja schon mal angeguckt.
Das hätte sehr geholfen,
Und habe den ja schon als demnächst mal angekündigt. Das war bevor dann mit dieser komische Wetterumschwung war sozusagen. Hat ein bisschen länger gedauert. Und das Auto ist einfach fantastisch vom Zustand. Also das ist auch kein Sonderangebot, aber es ist einfach der Beste auf dem Markt. Dann.
Vielleicht kann man ja ein paar Sachen dazu sagen. Das Fahrzeug ist zu mir gegangen über einen offiziellen Jaguar-Händler, soweit so gut, was ja eigentlich schon mal ganz gut sich anhört. Es war aber dann doch nicht gar so gut, wie ich mir das vorstellte. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, außerhalb des Podcasts. Da ist eine ganze Menge dran gemacht worden. Also unter anderem ist typischerweise bei Jaguar, also bei den XJ-Limousinen, das Thema, dass unterhalb des Bleches, also über den Tanks, ein gewisser Rostansatz einfach durch Taupunkt. Und Kondenswasser entsteht, weil das Thema Unterbodenschutz oder Hohlraumversiegelung war halt keins zu der Zeit. Die Schweizer haben das gemacht, also alle Fahrzeuge, die in die Schweiz gegangen sind, sind bei Emil Frey umfangreich überarbeitet worden. Also wer mal damals tatsächlich einen Jaguar von Emil Frey kriegt, da steht hinten so ein kleiner Aufkleber drauf, Swiss Engineered, der hat wahrscheinlich sehr viel weniger zu tun. Aber das sind auch eben händlerspezifische Dinge gewesen. Aber die deutschen Händler haben das entweder gemacht oder eben auch nicht, aber das Werk sicher nicht. Und da war halt ziemlich viel Rost drunter und das musste beseitigt werden, so Tanks ausbauen, sämtliche Leuchten, Zierleisten sind abgekommen und. Also das Automatikgetriebe musste überarbeitet werden und so weiter. Also es ist wirklich diese typischen Dinge, die man sagt, na, da hat er doch was. Nee, da hat er eben nicht. Aber ich wollte es halt auch gut haben damals. Ja. Deswegen kein Sonderangebot, nein. Gibt es nicht für 24.
Nein, dafür gibt es eine Motorüberholung.
Wenn das beim 12er mal reicht.
Wenn das mal reicht, genau.
Wenn das mal reicht. Also
ja, für die eine Seite.
Genau.
Für die ersten sechs.
Genau, da müssen wir nochmal reden, ja.
Ja, genau. Okay. Ja, trotzdem, nichtsdestotrotz ist es ein wunderschönes Auto, was man auch wirklich, muss man ja sagen, sehr selten sieht. Also ich finde, es tauchen davon immer mal welche auf, aber es ist eben nicht so, dass man die sieht und gefühlt, also das wird vielleicht Menschen so gehen, gefühlt hat man ja die Limousine davon, weil sie auch sehr lange gebaut wurde, auch immer noch mal im Straßenverkehr gesehen. Ne? Aber das Coupé war schon immer eine Besonderheit. Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, hier war, glaube ich, mal jemand, Jens, der auch schon mal seinen Coupé verkaufen wollte, das musste er wieder mitnehmen, weil dieses Thema Helter oder Felter wurde zu Helter überhaupt irgendwo. Also das war irgendwie nicht so toll vom Blech her.
Sind gut 10.000 Stück gebaut worden und letztendlich eben geteilt in 12-Zylinder, 6-Zylinder. Also die Masse und dann natürlich Rechts- und Linkslenker. Also es gibt tatsächlich nur so um die 1.000 Fahrzeuge in dieser Konfiguration, gab es mal. Ne? Und die also meisten
12-Zylinder, Linkslenker.
Ja, und eben ja, dann mit Automatik natürlich. Und die meisten werden wohl nicht mehr unter uns weilen. Man sieht halt bei Mobile oder wo man auch schaut oder bei Car Driver immer wieder ein paar, eine Handvoll. Aber dann ist wirklich die Frage, wie sind sie denn? Da muss man halt sehr, sehr genau hinschauen bei den Fahrzeugen. Also XJ generell. Die Serie 3 dann vielleicht zum Schluss dann nicht mehr ganz so, weil da hatte man schon das Thema Hohlraumversiegelung irgendwie schon gemacht. Aber die ersten sind halt noch echt bedürftig.
Klar, aber die Serie 3, auch wenn es vielleicht die besten waren, alle haben natürlich das Problem, dass sie irgendwann mal in einem Preisbereich waren, gerade jetzt mal bei den Limousinen,
ja, so
dass
sie so günstig waren. Das war dann so
genau.
In die Richtung, ja.
Genau, und dann waren das alles Menschen, die so ein Auto gefahren haben und gesagt haben, okay, den gönne ich mir jetzt mal 2-3 Jahre, haben aber nichts dran gemacht. Und so ein Auto mit Wartungsstau ist halt eine Katastrophe.
Ja. Also gerade beim Server, das tut dann richtig weh im Portemonnaie. Der Wartungsstau ist halt blöd. Und die Fahrzeuge, also die Coupés sind ja also als 12er nur mit Einspritzung ausgeliefert worden.
Ah, okay.
Jedenfalls so viel ich weiß. Jaguar hatte ja in 73 noch keine Einspritzung für die 12er, sondern eben 4 typische SU-Vergaser, wie man es beim E-Type auch kennt. Aber die Deelektronik ist von Lucas für die 12er entwickelt worden. Es gab bei Bosch keine Deelektronik mit 12, sondern nur 4, 6, 8. Und man hat dann eben aus 2 6ern eine 12er gemacht. Und die Ära hat 75 angefangen bei Jaguar. Und da die ersten Coupés eben erst in 75 ausgeliefert worden sind, haben die per se schon Einspritzung. Was einerseits gut ist, aber was natürlich andererseits ein bisschen Wartung, Pflege, Aufmerksamkeit schon erfordert.
Ja, und das waren ja das auch frühe so. Einspritzanlagen. Ne? Also das sind ja auch die...
Ja, Saugrohr halt. Ne? Das ist so ein bisschen beim Starten nicht so viel Gas geben, sonst schwimmt er im Benzin. Das ist, es gibt halt nur an und aus. Und das ist... also beschleunigen kann man schon ganz gut, aber man darf halt eben beim Starten, gerade beim Kaltstarten, nicht zu viel aufs Pedal drücken, sonst sind die Kerzen einfach mal nass und das dauert.
Aber wenn das Auto jetzt nicht sportlich genug ist, was soll ihn denn ersetzen? Was ist das sportliche Fahren dann?
Gute Frage. Also ein XJS wäre zum Beispiel ganz sportiv. Ich habe zwei davon. Ich habe einen XJS Le Mans Sondermodell, also zum ersten Le Mans Sieg von Jaguar mit Tom Walkinshaw. Eigentlich war es ja TBR, nicht Jaguar. Hat Jaguar ein Sondermodell rausgebracht mit, ich glaube, 60 Modellen. Da gibt es auch eine Plakette, die auf der Mittelkonsole draufgeklebt ist, die aus Messing ist, ganz, ganz hübsch. Und da gibt es eben...
Wann war das?
Das war 88. Und das war also die Serie 2 XJS. Und da habe ich ein Modell in glücklicherweise British Racing Green und tatsächlich in Beige. Also das ist ganz praktisch mit auch entsprechender Paspellierung in Grün, also sehr hübsches Auto. Und der ist, obwohl er den gleichen Motor ja hat, aber deutlich sportiver, ist einfach auch älter. 12 Jahre älter und der ist wesentlich zügiger zu fahren. Und ich habe es gerade bekommen, ein XJRS. Das ist ein 90er Modell und das ist eben diese Kooperation eben zwischen Jaguar und Tom Walkinshaw, also TBR und Jaguar in Form von Jaguar Sport. Und dieses Auto hat mehr PS, in diesem Fall 300 PS, ist jetzt mal nominell nicht so furchtbar viel, man merkt es aber deutlich, hat ein anderes Fahrwerk, Bildsteinfahrwerk und eben einen typischen TBR-Spoilersatz mit Heckflügel. Und das ist sportlich.
Und der hat dann auch diese flachen Felgen, ne?
Ja.
Also mit diesem Deckel und mit diesen 30 kleinen Speichen, oder wie viel das sind.
Genau. Der hat also nicht diese typische, sagen wir mal, BBS-Felge, die man so kennt. Die hat in der Tat der Le Mans und glücklicherweise auch mit Gold, ist also serienmäßig vergoldet, also Innenteil ist vergoldet, ist ganz, oder Gold gestrichen, ist ganz schön. Und der hat eben diese typischen TBR-Felgen. Allerdings ist die Reifendimension, das Format im Moment ein gewisses Hindernis, weil der Hinterreifen ist ein 255 R16. Die anderen hatten R15 und R16. Und das ist ein Format, was es jedenfalls, ich habe es nicht gefunden. Also da gab es nur die Möglichkeit, entweder wird deutlich schmäler, was nicht günstig ist aufgrund der Kraft, das ist ein heckangetriebenes Fahrzeug, oder man wird flacher. Und ich habe mich dann für das Letztere entschieden. Und dann wurde es halt flacher. Es ist aber nicht auffällig.
Okay. Und bei flacher geht ja die Beschleunigung hoch. Die Endgeschwindigkeit ein bisschen runter.
Der ist noch viel schneller geworden. Ja? Nein, also das ist ein Sondermodell, was tatsächlich... Haben wir Frank
überlegt?
Nee. Ich überlege was anderes. Ist ja jede Frage gestattet, weil in manchen Themen steckt man nicht so tief drin. Ja, klar. Aber den gab es doch dann auch 12 Zylinder geschaltet, oder nicht?
Nein.
Gab es den auch nur mit Automatik?
Nur als Automatik. Also so weit sind sie dann nicht gegangen, was natürlich toll wäre. Gut, wenn man jetzt dahergehen würde und sagen, mir egal, Originalität... pfeife ich drauf, ich will es halt noch sportiver haben. Tarmac G-Track aus dem 6er BMW, super, habe ich zum Beispiel beim E-Type auch eingebaut. Der hatte dieses typische MOS-Nachfolgegetriebe Viergang, was auf den 12-Zylinder E-Type überhaupt nicht passt. Also das ist einfach viel zu unterdimensioniert. Da tut der Motor sich einfach, der dreht wahnsinnig hoch bei Autobahnfahrt, das macht keinen Sinn. Und diese G-Track gibt es nicht mehr so viele mittlerweile, weil die Idee haben andere wohl auch schon gehabt. Ja. Und dann ist eben die Frage, ob man Dogleg hat, also faktisch erster Gang unten links oder eben Schongetriebe. Dogleg ist natürlich für so eine Konfiguration dann cooler, aber habe ich jetzt nicht vorzumachen, weil die Originalität ist dann halt doch sehr stark schon.
Also im Sondermodell will ich es auch nicht machen.
Nee, jetzt aber nochmal zum Sondermodell, also zurück. Das Modell an sich gab es den 12-Zylinder geschaltet nie beim XJS.
Doch, gibt es.
Meine ich nämlich.
Es gibt, ja,
gesehen habe ich das schon mal mit 12-Zylinder geschaltet und da habe ich mich noch gewundert, nämlich in Spanien, und habe mich noch gewundert, ob das wohl original ist, weil das ist ja spannend.
Also das ist natürlich ein Knaller, das ist genauso wie E-Type 12-Zylinder geschaltet. Das ist genommen der gleiche Motor, nur eben natürlich mit Einspritzung und nicht mit Vergaser. Sehr selten gibt es, manche Hörer mögen es jetzt besser wissen, ich meine 280 Stück sind auch nur bis 78 gebaut worden.
Ja. Ach so, von ganz früh.
Das war
ganz
früher, ja, das waren früher.
Genau, das sind die...
Habe ich gar nicht vor Augen.
Genau, und das typische Merkmerkmal für die frühen, also Serie 1 XJS, ist eine teilweise schwarz lackierte Heckklappe.
Also das Auto habe ich vor Augen, aber nicht, dass es ein Schaltgetriebe gab.
Und tatsächlich dann diese merkwürdigen, wulstigen Stoßstangen, die für den US-Markt gemacht waren. Das hat man dann später revidiert. In der zweiten Serie, ab 81, hat man dann die Stoßstangen von der Serie 3 XJ, also Limousine verpasst, also die oben Chrom ja, und in der Mitte Gummi aus. Haben. Ja, das sieht auch deutlich besser aus.
Deutlich, ja.
Deutlich besser aus.
Ich mag, auch die, ich mag diese, die Rückleuchten von dem Auto extrem gerne. Ich mag diese Optik.
Total,
mit das ist super. Mit vertikalen Rückleuchten. Ja. Und der, den ich in Spanien gesehen habe, ist mir nur aufgefallen, weil der war knallrot. Und
da fallen die auch massiv auf, ja.
Ja, genau. Und denk, Schaltung V12, okay, nie gesehen.
Sowas suche ich tatsächlich nach wie vor, weil es gibt welche. Ich habe in England mal jetzt vor kurzem einen gesehen, auch Rechtslenker, gut, ist mir egal. Aber so ein Auto zu kriegen, was noch fahrbar ist, die meisten sind ja eben aufgrund der Karosseriequalität dann eben nicht mehr so toll. Oder wirklich einfach vergammelt oder fast tot. Und sowas zu haben, wäre auch nochmal interessant, weil die so selten sind.
Dann weiß ich ja, wem ich das in Zukunft weiterleiten kann.
Sehr gerne, bitte. Das ist wirklich ein interessantes Auto, obwohl das Fahrzeug, also XJS, ist damals ja eigentlich der Killer für den XJC gewesen. Wo wir jetzt gerade beide sprechen, das passt ganz gut zusammen, weil das Erscheinen des XJS war eigentlich das Ende des XJCs. Warum? Ja. Weil man damals ja bei Jaguar chronisch kurz vor der Weltstand immer knapp war. Mhm. Und man konnte sich nur für eins entscheiden und man wollte den XJS mehr pushen. Der XJC lief mit, soweit so gut, aber er hat natürlich als Coupé so ein bisschen im Bereich dieses XJS geräubert. Und das musste man abstellen, weil der XJS kam überhaupt nicht gut an als Nachfolger vom E-Type. Der war halt wesentlich weniger sportiv in den Augen der E-Type-Fans. Und deswegen lief der XJS zu Anfang ganz, ganz schlecht an. Ein großes Thema war auch die typisch 70er Jahre, die sagen wir mal, interieure Neutralität, will ich mal sagen. Das heißt also gar kein Holz, wenig Leder bis auf die Sitze. Ja? Also die Seitenteile mit Kunststoff bezogen. Also das war eigentlich ein mager ausgestattetes, sehr sportives Auto, ja, aber es war halt sehr mager und nicht Jaguar-typisch. Und das kam überhaupt nicht gut an. Und hat man auch später geändert, aber damals war der XJS gar nicht so furchtbar beliebt. Deswegen musste man den XJC sterben lassen, sonst wäre das Auslag gewesen für XJS.
Ja, ich meine, das war ja damals ein Auto, was in der absolut höchsten Liga der Coupés gespielt hat. Ja,
also wenn man
so einen Vergleichstest gesehen hat in den 70er Jahren in der Automotorsport, dann gab es da irgendwie drei Autos, die in dieser Liga gespielt haben und das war es dann eben auch. Ne?
Dann der Ferrari, also es gibt tatsächlich auch ein Werbeplakat zur Einführung des XJS, wo eben der Vergleich, was Beschleunigung, Endgeschwindigkeit, Verbrauch natürlich nicht, stattfindet mit anderen und da ist er tatsächlich ganz oben. Das ist schon so. Aber der Verbrauch war natürlich auch mörderisch.
Ja, und ich finde halt rein stilistisch, also um das Auto zu verstehen, ich weiß gar nicht, Jens, du wirst wahrscheinlich auch mal so ein Erstserien-Auto gehandelt haben, oder?
Nee, noch nie.
Tatsächlich nie?
Nee. Hab ich überhaupt ein XJS Coupé schon verkauft?
Nur die Cabriolets?
Ich glaube, nein.
Ich meine ja, also ein spätes?
Nee. Nein, ich habe mir mal hier eins angeguckt, die haben utopischen Preis, das Auto war gut, die Preisvorstellung war utopisch, ich habe gesagt, nee, ich habe noch keins verkauft.
Okay, krass.
Ihr hattet mal berichtet über einen Sechszylinder-Coupé, einen 3er-6er, der war von der, im Blau, der von der Karosseriequalität aber dann nicht so überzeugend war.
Ja, auch das.
Auch den habe ich verkauft?
Nein, eben nicht. Gar nicht angenommen.
Ach so, ja, der von Jaguar, oh, da haben wir drüber gesprochen. Ja. Den hat ja dieser Kunde im Jaguar Heritage Center gekauft.
Jaguar Classic
Essen. Und ein Spitzenauto und irgendwie 50 gelaufen und ganz top. Und dann mit dem Schichtenmesser, der Wagen sah auch aus, traumhaft. Dunkelblau, Uni, wunderschöner Lack. Dann habe ich ihn durchgemessen und ich sage, hey, die ganze Seite ist ja gespachtelt hier, komplett von vorne bis hinten. Nein, also das kann gar nicht sein. Und da haben sie eine Historie. Ja, der Wagen kam aus Holland. Ich sage, es gab ja gar keine Unterlagen, auch nicht für den Kilometerstand. Aber er hat ihn ja bei Jaguar Classic gekauft. Das ist ja so ein Spitzenauto. Und ich sage, ganz ernsthaft, ich will es einfach nicht. Das ist einfach nicht mein Anspruch. Ja. Dann habe ich den hat dann ein anderer Händler verkauft, natürlich ohne Hinweis auf die, sondern da stand dann im Text auch nur drin, was für ein famoses Auto von Jaguar Classic das war. Da habe ich gesagt, ey, ganz ernsthaft, Leute, Mittelfinger.
Also ich fand das Auto immer toll, aber ich finde, man sieht unheimlich weniger aus der ersten Serie, so aus den 70ern, auch so einen typischen 70er-Jahre-Farben.
Weggerostet.
Finde ich total schön in diesem Gelb. Ich glaube, irgendwo sieht man ihn kurz in einem Film, ein Fisch namens Wanda fährt so den. Es fällt halt auf. Die Form und dann eben. Gelb war damals ja gar nicht mal untypisch für das Auto. Gab
in den 70ern gab es diese genau. Ich glaube, Pembroke.
Genau. Also, so ähnlich wie mein Gelb von meinem Volvo.
Aber genau, das Gelb war genau relativ. Genau so, ja. Und das war auch das Fahrzeug in Handschaltung, Rechtslenker, was ich zuletzt in England gesehen hatte. Muss man sehen, ob man es heute noch toll findet, aber es ist halt sehr zeitgeistig.
Das ist 48 Jahre alt auch dann schon.
Ja, ja. Also
das ist ein halbes Jahrhundert,
sind die Bänke raus. Das Fahrzeug war halt sportiv und im Grunde genommen, genau wie beim 911er ja auch teilweise solche Farben existieren, also sehr grün, sehr gelb, ist das im Grunde genommen in die gleiche Liga einzustufen von wahrscheinlich der Käuferschaft, die sich das zugelegt hat.
Ja, ja, genau.
Die wollten halt ein bisschen was Extravagantes.
Hier steht es jetzt verkauft noch das 6 Liter Cabriolet.
Ja.
Und das ein ganz spätes, das hat schon eine Viergang-Automatik oder genau. Fünfgang sogar, nee, Viergang.
Viergang-Automatik hat es, ich glaube auch ZF.
ZF, Viergang.
Und Airbags.
Und Airbags und genau. So weiter. Und den bin ich auch mal gefahren und Block so und der ist erstaunlich flott.
Ja, der ist sehr flott.
Und da ist, wenn man die Leistungsdaten sich anguckt, denkt man, 303 PS ist jetzt irgendwie, ist ja gar nicht so viel, aber 6 Liter Hubraum.
Ja, das Drehmoment ist halt
so. Und 303 intensiv. PS und... Also der A beschleunigt der tierisch und der hat auch eine angegebene Höchstgeschwindigkeit von 260.
Stimmt. Jaguar hat ja nicht mitgemacht bei der Geschichte.
Und der TWR hat eben auch die 6 Liter schon. Das ist praktisch der Anfang dieser 6 Liter Maschinen. Also das ist dieses, was ich eigentlich schön finde, dieses klassische mechanische Tuning. Da ist kein Turbolader, den man höher drehen kann. Das ist wirklich Bearbeitung von Brennraum, von Zylinderköpfen, von Ansaugtrakten, von Nockenwelle etc. Mhm. Da ist richtig was gemacht worden.
Und wie viel PS hat der dann? 300?
Nee, der hat, hat in der es gibt diese TWR oder diese Jaguar Sport oder XJRS gibt es vor Facelift wenige und nach Facelift mehr und vor Facelift hatten sie 300 PS und nach Facelift 330.
Genau.
Da hatten wir noch 30 rausgeholt.
Und davon gibt es auch so einen Test, den habe ich nicht vor Augen. In der Automotorsport, wo vorne drauf so ein Auto in dunkelrot ist.
Ja.
Und ich meine, ich muss lügen, getestet gegen 850i und.
Genau. Was noch? Ferrari, glaube ich, war es. Oder 8er Coupé auf jeden Fall.
Ja, genau.
Also den Test habe ich auch vor Augen, aber ich weiß das dritte nicht mehr. Es gibt aber auch einen Automotorsport-Test von eben dem. Also vor Facelift XJRS gibt es auch eins, was eben nur dieses Auto behandelt. Kann man sich kaufen bei Automotor und Sport und das ist ganz interessant. Also die haben schon, die Motoren sind gut. Also wie gesagt, diese Dreigang-Automatik, die jetzt in dem XJC ist, das Drehmoment überspielt halt, sagen wir mal, die Schwäche der Automatik locker.
Klar, ja.
Das ist also genau, man fährt eigentlich das so, ne? in der dritten Gangstufe meistens.
Und es gibt von diesem ersten 6 Liter, also vor Facelift mit alten Rückleuchten, da gab es ja von Aden ein umgebautes Coupé als Stufenheck. Dem fehlen hinten die Finnen.
Genau.
Und da hat Aden, ich meine, es sind 5 Stück gebaut.
Ja.
Und die Nummer 5 ist zu verkaufen, die ist auf meinem mobile Parkplatz. Die hat nämlich ein Schiebedach.
Stimmt, das ist zu verkaufen und genauso.
Und der hat allerdings, der steht bei einem Händler, den ich nicht kenne, Vogt, keine Ahnung. Da ist jetzt zweimal der Preis reduziert worden. Er ist von 79 auf 69 auf 59 runter.
Cooles
Auto. Da habe ich gedacht, irgendwie, was ist denn da los? Das Auto ist ein Traum, ein absoluter Traum.
Absolut. Jaguar hatte das auch mal vor zu bauen, als Daimler-Version. Da gibt es auch einen Prototyp davon oder zwei, das weiß ich nicht, aber es gibt einen auf jeden Fall. Der irgendwo noch steht, den gibt es auch noch, diesen Prototyp. Und das hat sich offensichtlich Aden irgendwie abgeschaut und hat es dann gebaut.
Das Dach ist ja auch höher, ist nicht nur die Finnen weg, sondern ist auch noch erhöht leicht.
Absolut. Ne? Es gibt bei Aden aber auch direkt zu kaufen noch ein Station, also ein XJS als Shooting Brake oder Kombi, gibt es auch noch in Rot.
Aber da hat sich nicht der Aden mit dem Links gestritten damals
wegen
dem.
Genau, genau,
da ging es
genau.
Da ging es doch um die,
wer hat es erfunden?
Um die Rechte.
Ja, genau, um die Rechte.
Genau.
Und das
der Aden hat aber eine andere Heckklappe oder ein anderes. Irgendwas ist da anders und dadurch haben sie das dann beilegen können.
Die haben, sich irgendwie geeinigt, allerdings hat Aden dann aufgehört, die Dinger zu bauen. Links hat ja tatsächlich nicht ganz 100 Stück gebaut, so viel ich weiß die Zahl nicht genau, aber unter 100. Und das über alle Serien, also Serie 1, 2 und 3 weg. Aden hat, meine ich, auch nur 5 oder 6, also geringe Stückzahlen. Eins davon ist noch bei Aden, was in Vollleder ist, Recaro sitzt, also so eine typische 80er-Jahre Vollausstattung in Bordeaux-Rot. Und außen ist das Auto, meine ich, schwarz. Und da ist auch ein altes Ledergolfberg drin, wahrscheinlich Jochen Aden persönlich. Also hochattraktives Fahrzeug im Grunde genommen, ne? Einzelstücke.
Und so einen habe ich letztens, einen linksgelenkten gesehen, okay. Der parkt in der Milchstraße mit Hamburger Kennzeichen.
Oh, wie cool.
Und hinten waren so coole alte Reisetaschen drin. Und der war, also wow. Hat ein H-Kennzeichen, also muss er über 30 Jahre alt gewesen sein. Ja, klar, ja. Und das war ein linksgelenkter Links. Ich glaube, der war so ein dunkles Mittelblau-Metallic war das.
Ja, Wahnsinn.
Habe ich das erste Mal gesehen hier in Hamburg.
Es gibt ein Sondermodell, was sehr, sehr cool ist. Das war bei entweder Classic Trader oder Classic Driver, wurde es mal vorgestellt, für das Haus Gucci gefertigt. Ach, absolut. Ach, also das Maximum an Belederung, was geht, natürlich auch in tollen Farben. Und in so einem Auto darf man eigentlich gar nicht fahren, oder? Also das ist Wahnsinn, ja, sowas zu kriegen, das wäre natürlich nochmal.
Wo ihr tolle Farben sagt, mir hat diese Woche einer zum Verkauf angeboten, ein Porsche 996 Turbo von TechArt mit Tiptronic. Okay. Mhm. 40.000 gelaufen, dunkelblau Metallic, Vollleder hellblau.
Oh.
Eins mit Anlauf. Und dieses Vollleder hellblau gab es bei Porsche ganz normal in der Liste, hat nur keiner bestellt wahrscheinlich.
Okay.
Tja. Und das Auto steht aber im Moment in Athen.
Ach, das ist.
Aber und kommt jetzt,
ist das so ein ganz helles Blau?
Richtig, helles, also dunkelblau. So hellblau.
Das war dieser Gucci auch. Der war von innen hell und dunkelblau gemixt mit Stilapplikation. Also großartige Farbkombo, ja.
Also und dieser, erst habe ich gedacht, oh, 996 Turbo Tech Tiptronic, weiß ich auch nicht. Und dann richtig die Farbe so. Und dann nochmal. Schick mir Innenraumbild. Ich so, Alter, was ist das denn?
Ja,
ja. Ja. Da bin ich sofort dabei bei solchen Farbkombinationen.
Früher gab es einfach mehr Farben.
Mich hat übrigens diese Woche das Internet angerufen.
Es gab mehr Menschen, ganz kurz, es gab mehr Menschen, die sich getraut haben, die mutig waren zur Individualisierung. Ja. Ich glaube, heute ist es ja so, dass durch die ganze Art und Weise, wie das Automobil in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen in so einen Strudel gerät, kaufen die Menschen vielleicht immer noch mal ein hochmotorisiertes Auto, aber nach außen hin dann eher lieber schwarz-schwarz unauffällig. Diesen Knall trauen sich leider viele nicht mehr. Es wird immer weniger.
Wird ja auch durch die Hersteller befördert. Ja, ich habe früher viel BMW gefahren als Dienstfahrzeug und im Verkaufsraum steht meistens schwarz-schwarz oder auch normalerweise schwarz-schwarz, mal grau-schwarz.
Ja, genau.
Aber die Sunshine
Edition. Was soll ich sagen?
Das kennst du auch.
Das ist mein Alltag.
Das, ja. Das Erlebnis hatte ich bei, war ich da vor 8 Wochen bei Volvo Grill, komme ich rein. Alle Autos im Showroom, alle waren schwarz. Alle waren schwarz. Es war nicht eine Ansicht. Da bin ich dem Verkäufer nicht gut kenne. Ich sage, was ist bei euch los? Beerdigung oder? Nee. Und gibt es dieses Sondermodell Black Edition? Das bestellen gerade alle mit schwarzen Felgen. Ich so, boah. Und mich hat das Internet angerufen. Ach nee, pass auf, erst erzähle ich das mit den Farben. Ich war ja bei einer netten Veranstaltung vor 2 Tagen bei B&E Autonova in Klinde. Ja. Da ging es um den Volvo EX30. Vordergründig, aber der Gunnar hatte nette Menschen aus der Automobilbranche so um sich rum eingeladen.
Und dich.
Und mich. Um drei. Also ich war.
Natürlich.
Ich durfte, nachdem das Buffet schon abgegessen war, durfte ich auch rein. Nein, Quatsch. Ich war viel zu früh da. Es war dann gar kein Verkehr. Ich war eine halbe Stunde zu früh und habe dann draußen geparkt und habe mir gedacht, ach komm, nee, das ist jetzt irgendwie hier. Und ich gucke mir mal alle Autos an, die hier stehen. Die haben ja hinten so einen Hof, so wo die und vorne, und ich habe mir alle Autos angeguckt. Und tatsächlich habe ich was gefunden. Da habe ich gedacht, Alter, was eine Farbkombi. Da stand ein neuer XC60 ohne schwarze Scheiben. Der war in diesem, bei VW sagt man Urban Grey, in diesem blöden Grau, was alle Hersteller heute haben. Mhm. Und der war innen drin beige.
Das aussieht wie Primer glänzend.
Ja, genau. Und der war innen drin beige, Mittelbahnenstoff Karo.
Auch cool.
Und ich so, was ist das denn? Ich wusste gar nicht, ich hatte das schon mal gesehen, diesen Stoff. Ich wusste gar nicht, dass es den hier gibt. Und dann sagt Gunnar, nee, das ist die neue Core, die Billigausstattung. Und dann kriegst du den in diesem Karo-Stoff. Mega cool.
Aber das ist mega doch, cool. Also Stoff hat schon was. Ja, ne? Leder, cool. Klar, ist natürlich immer so das, was man haben möchte. Aber eigentlich ist Stoff eigentlich viel besser.
Ja, mega cool. Genau. Wenn es gut gemacht ist, ne? Ich finde, bei Stoff ist halt unheimlich wichtig, dass das eine gewisse Spannung hat, dass das eine gewisse
Die Textilqualität ist da ganz entscheidend. Ja, sonst klappert das. Das sieht aus wie ein Sitzbezug von Autoteile Ungar irgendwann.
Ja, so Mietwagen Mallorca. So, ja. Vielleicht doch noch mal ein Handtuch drauflegen.
Ja, wir fliegen nach Mallorca. Wer fliegt denn schon nach Mallorca?
Mietwagen.
Also genau, Farben. Hier steht ja der knallgrüne Bus. Den hatte ich ja im Internet hier angeteasert und so weiter. Und dann inseriert. Matthias Vater hat Bilder gemacht. Und dann schrieb mir auf Facebook eine, ich habe mich mit den Preisen noch nie beschäftigt. Der Markt wird es richten. Dann habe ich drunter geschrieben, weil der Wagen kostet über 50.000 Euro. Vielleicht sollte, ich habe ganz normal drunter geschrieben, vielleicht sollte man sich erst mit den Preisen beschäftigen und dann einen Kommentar schreiben. Punkt. Ja? Dann schrieb da drunter eine, warum seid ihr immer direkt so angefasst, weil bla bla bla. Habe ich da drunter geschrieben, pass auf, das ist hier ein Geschäft. Ich inseriere ein Auto, ich inseriere meine Ware. Und wenn jemand schreibt, er hat sich mit den Preisen nicht beschäftigt und das dann aber kommentiert, ja, dann muss ich ja als Korrektiv eingreifen. So, Punkt, Ende. Dieserjenige, der das geschrieben hatte, der hat mich nachmittags angerufen. Mhm. Am Telefon. Ich war gerade mit Konrad unterwegs, wollten essen gehen nachmittags noch. Und dann ruft mich das Internet an. Und zwar der Mann, Wilko Angsten hieß der Mann. Kommt selber aus der Automobilbranche, war früher irgendwie bei Peugeot Deutschland und hat jetzt ein Hotel in Freiburg und war ganz durcheinander, hat sich entschuldigt, weil er das irgendwie, das wollte er gar nicht auslösen und überhaupt. Und ob das denn jetzt negativ wäre, wenn man sowas schreibt, sei, naja, klar. Weil im Endeffekt, wenn einer meinen Preis in Frage stellt, stellt die Sache an sich ja in Frage. Ist ja klar. So, ne? Das ist ja immer die Diskussion auch. Und das war aber dann ein total nettes Telefonat und Wilko, der hört auch mal den Podcast. Viele Grüße aus Hamburg und ich habe mir dein Hotel angeguckt im Internet. Gefällt mir sehr gut. Also wenn ich in der Nähe bin, werde ich da übernachten.
Nur ein bisschen teuer.
Na, Frank, nein, ey, hör doch auf. Die Preise habe ich mir gar nicht angeguckt.
Die Preise. Ja, super.
Ja, ja. Nee, so hat das Internet mal angerufen, dann kriegt es eine andere, ganz andere Bedeutung. Ne?
Ja, genau. Oh. Genau. Ja. Aber die Leidenschaft für englische Automobile scheint sich ja, glaube ich, nicht nur auf Jaguar zu beschränken. Ist das richtig?
Nein, nicht nur. Jaguar, ja, da sind ein paar tatsächlich. XJS oder RS ist mir tatsächlich da eigentlich momentan das Liebste. Mhm. Es gibt noch einen Daimler Double Six, einen 91er. Mhm. Und das will ich wunderbarer Daily Driver, der einfach unheimlich bequem ist. Da hört man den Motor auch wirklich nicht. Man hört ganz andere Dinge, aber eben nicht den Motor, auch toll. Hat auch eine leicht unvollkommene Dreigangautomatik, also das gleiche Thema. Im Grunde genommen hat Jaguar vieles immer wieder verbaut. Mhm. Das sieht man am Interieur auch ganz gut. Also bewährtes lässt man länger laufen.
Ja, bewährte. Sie müssen mal lachen, wenn ich die Klimaautomatik sehe.
In der Tat, ja. Und also den habe ich wirklich ganz gern. Aber eben auch eher ein kommodes Fahrzeug, aha, trotz des Drehmoments. Was dann schon interessanter wird, wenn wir in Richtung Aston Martin oder Jensen gehen. Mhm. Ein Jensen Interceptor 1, ein Rechtslenker in der Tat, ist in Vorbereitung. Der hat leider das Problem, dass man von außen nicht immer so sieht, was man kriegt. Weil es halt eben ein wirkliches Manufakturauto ist, wie bei Aston auch. Die sind eigentlich mit einem Grundgerüst aufgebaut, also eine Grundkarosse, und dann ist da drüber Stahlblech oder bei Aston Aluminium gezogen. Und deswegen sieht man leider auf den ersten Blick nicht ganz, was man kriegt. Mhm. Also die Überraschung folgen gerne, in diesem Fall auch. Und das ist in Vorbereitung, das Fahrzeug.
Liegt aber auch im Anspruch, ne?
Ja, bloß, also den sollte man schon haben, den Anspruch, weil so wie das unter dem Kotflügeln aussah, okay, ist das, glaube ich, auch irgendwann mal eine Frage der Tragfähigkeiten. Okay. Also damit mit 210 in die Kurve zu gehen in Kasseler Bergen oder in die Kurve bei Melsungen, das ist dann schon, dann sollte er halten.
Ja, erste Serie, wunderschön.
Ja. Ja, traumhafte Motoren.
Mit dem großen Kühlergrill.
Traumhafte Motoren. Das
sind ja Mopar-Motoren im Grunde genommen. Einem Endless-Tuning-Faktor.
Ja, was ist da drin? 383 oder 440er?
383. Das ist ja die erste Serie. Das Modell ist nicht uninteressant. Das habe ich über meinen Spezi und auch Freund Toni Tedesco in Steinbach gefunden, Steinbach-Taunus. Und der Wagen ist eine tolle Historie dazu. Also riesig, riesig viel Papier. Das ist ein Vorführfahrzeug, also ein Demonstrator für die Händler. Mhm. Der ist also bei mehreren Händlern gewesen und die Händler haben witzigerweise dann jeweils einen Mängelbericht geschrieben, was gerade mal nicht funktioniert hat. Und der ist dann auch alles in Schriftverkehr mit mit Hand unterschrieben und Schreibmaschine und oder Hand, komplett handgeschriebene Briefe, wurde eben berichtet, was war nicht in Ordnung und dann, wie es repariert worden ist und ist alles in Ordnung. Und also das ist tolle Historie, weil man wirklich nachvollziehen kann, was ist schon mal gemacht worden. Das ist sehr, sehr viel gemacht worden. Also alles, was an Kinderkrankheiten drin ist, ist es wohl weg.
Okay.
Und also 68er Baujahr und grau tatsächlich und innen schwarz. Also auch jetzt nicht meine Traumkombo, aber oh Gott, ja, ist so.
55 Jahre später sind alle Kinderkrankheiten beseitigt.
Weißt du, auch ja, vor allem auch das Blech um die Kohlflöge herum. Ja,
auch beseitigt. Auch,
ja, das ist im Moment auch beseitigt.
Der Janis Nengi, hier dem Altersklassiker in Bonn gehört,
ja.
Der hat auch so ein Auto, das war immer sein Traum.
Der ist toll.
Der hat einen orangenen mit Faltdach, Linkslenker.
Unglaublich.
Und das war ein Werkswagen, also der hat es gibt die komplette Geschichte und er ist, nachdem das Auto fertig war, nach England gefahren, hat sich auch mit diesen Menschen getroffen. Den hat ein Werksverkaufsleiter damals benutzt und ist über die Alpen zum Genfer Salon gefahren
mit dem Auto.
Cool. Das Auto stand dann auf dem Genfer Salon und ist dann in der Schweiz wohl damals verblieben. Das ist ein Linkslenker.
Ja.
Und den hat Jan irgendwann mal gekauft und hat über viele Jahre auch voll restaurieren lassen. Den hat, ich glaube, der hat den noch. Das Auto ist ein Traum auch, in leuchtend Orange.
Ja, das ist super Farbe, passt auch einfach zeitgeistig total gut dazu. Ich mag halt die Form ganz gerne, diese Glasheckklappe.
Michelotti.
Ja.
Unfassbar, genau.
Also vignale Karosserie entworfen von
Michelotti. Ja, genau. Also das ist traumhaft. Das ist einfach, gab es vorher nicht und gibt es auch nachher nicht mehr. Also das typische Merkmal für einen Klassiker. Das ist einfach toll. Gibt es zwei und drei Serien, also Interceptor 1, 2 und 3. Dann gibt es dann im Interieur einige Änderungen. Und Sitze.
Auch eine Stoßstange.
Ja, andere Stoßstangen, andere Sitze, Armaturenbrett ist anders gestaltet. Wobei mir das 68, also das Interceptor 1, eigentlich am besten gefällt, weil das halt ursprünglich ist. Mhm. Das andere ist dann doch auch für den amerikanischen Markt relativ US-mäßig zurechtgemacht worden. Das könnte auch im amerikanischen Fahrzeug drin sein. Mhm. Die Motoren sind natürlich super einfach zu warten. Es gibt alle Teile dafür.
Und Bombs auch, haben die auch.
Ja,
sowieso.
Alles. Ne? Man und? Kann das super Türen, das Fahrzeug.
Die erste Serie gab es auch mit Allradantrieb.
Ja, als
das ist völlig krank.
Als FFR. Genau. Bis 20 Zentimeter länger im Vorderwagen, sehr schwer und leicht knochig zu lenken, aber einzigartig.
Ja, unglaublich. Und gab es die? Ich habe hier einen Spezialisten.
Habe ich das
falsch in Erinnerung? Gab es auch welche mit dem Hemi-Motor, mit dem 426er?
Ich meine, den SP gab es mal.
Ich meine nämlich, das ist auch so blaue Mauritius recht selten und weil der Motor ja auch eine Legende ist, wenn man sich mit den amerikanischen Autos auseinandersetzt.
Ist es tatsächlich. Also es ist eigentlich das unenglischste englische Auto, weil es eben Antriebstechnik tatsächlich aus Amerika hat. Allerdings, man kann wunderbar mit dem Auto spielen. Man kriegt natürlich alles, was gut ist. Ich kann die Vergaser wechseln, ich kann einen Holy Sniper draufbauen, um es ein bisschen moderner oder besser, ein bisschen steuerbarer zu machen. Also man kann sehr viel spielen. Und das ist eigentlich attraktiv. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch ein Aston Martin eingefleischter Fan würde jetzt sagen, da ist ja ein amerikanischer Motor drin. Macht aber auch in diesem Fall, ist nicht schlimm. Ich finde es sogar erfrischend, ehrlicherweise, mal was anderes zu haben.
Ich finde, das Auto ist halt auch eine automobile Legende eigentlich.
Und ja, total.
Man darf halt nicht vergessen, dass zur damaligen Zeit diese amerikanischen V8-Motoren, die haben halt gut funktioniert. Also es sind halt einfach Motoren, die haben Leistung.
Genau.
Und man kann halt die Leistung noch da rauskitzeln, wenn man möchte. Total. Also man kann mit hochwertigen Teilen da einfach auch viel dran machen. Ja. Und das ein Jensen ist halt so ein typisches Auto für einen Connoisseur. Das ist ja so ein spezielles Auto, finde ich.
Total.
Und das war sicherlich deshalb auch diese Historie bei dem Auto, aber auch die Historie bei dem Orangen. Das war damals schon so. Also ich denke mal, das war damals schon jemand, der sich damit beschäftigt hat, zu sagen, ich fahre da was ganz Besonderes. Ein italienisches Design, ein britisches Auto mit einem amerikanischen Motor. Kann man das so sagen?
Ja, ne? Kann man ähnlich so sagen. Also es gibt ja mehrere Beispiele. Das sind ja Manufakturautos, im Grunde genommen wie Bristol auch. Bristol hat ja auch amerikanische Motoren verbaut.
Ja. Noch ein bisschen querer.
Wobei die natürlich vom Design her, das muss man wirklich schon mögen.
Ja, genau.
Also es wäre jetzt nicht mein Fall. Gerade die späteren, so Blenheim 3, ist dann schon so eine Form, wo man sagt, okay, da spielen ganz viele Gedanken in dieses Designkonzept rein.
Die Frage ist nur, ja nett formuliert.
Bei welchem Zustand des Designers. Aber das wäre jetzt nicht meins. Aston Martin finde ich toll. Da
aber es gab den Bristol ja auch mit Zagato-Karosserie.
Ja.
Bowfighter hieß der, ne? Hm? Hieß der nicht Bowfighter?
Ja. Genau. Da gab es den Bofater, gab es auch, ja.
Den fand
Blenheim und Bofater, der war deutlich interessanter.
Von den der, fand ich von auch mal cool.
Wie mit heißt, stehendem Reserverad. Wie heißt der richtig?
Bofater.
Bofater.
Das ist auch ein geiler Name.
Ne? Mit, der hat eine Zagato-Karosserie, auch relativ eckig. Und man glaubt es kaum, der hat ein stehendes Reserverad und Kotflügel. Hm. Das sieht man von außen gar nicht. Denkst, was?
Also, das ist also wirklich skurril. Es gibt eine kleine Abdeckkappe rund, also eine Rosette, die man dann hochschieben kann. Und dann gibt es einen Knochen dazu. Und dann kann man tatsächlich diese, den Kotflügel auf der einen Seite aufklappen fürs Reserverad. Genau. Und auf der anderen Seite sitzen die ganzen Relais und Sicherungen drin.
Ich finde ihn mega.
Der hat allerdings nur relativ mäßig feuchtigkeitsgeschützt.
Fand ich immer cool, das Auto.
Ah, ich, witzig. Ich musste gerade mal googeln. Ja, den habe ich aus dem Quartett irgendwo. Den haben wir auch gekannt irgendwie.
Dr. Google
hilft, ja, aber es ist schon so ein Design, so.
Nein. Das ist eine reine, du siehst auch, dass es eine Zagato-Karosserie ist. Ja. Ernsthaft, Frank, das ist.
Ja, es sind halt Autos, die muss man mögen und die muss man aber auch lieben und pflegen, weil die sind einfach nur fahren, das hat man früher halt gemacht und wenig lange haben sie gehalten.
Ja. Ich weiß, Jaguar Limousinen übrigens, also XJ-Serie 3 habe ich zig verkauft.
Ja.
Hatte mein Vater auch. Mein Vater hatte dunkelblauen, auch im Alltag. Dunkelblau, Daimler Double Six.
Ja, mein Vater ist nicht so, der war
ein fleischiger Mercedes-Fan.
Und der war immer, für den musste es Mercedes sein. Das war halt so, das fährt man halt, wenn man wirklich zuverlässig fahren will.
Und der fuhr auch gut. War ja, halt einen sehr dicken Rechnungsordner gehabt.
In der Tat.
Von Leberfinger im Morgenpark. Aber gut. Der Rechnungsordner war so dick wie ein Sitzpolster, aber das Auto fuhr super. Ja.
Wenn der voll war, dann wurde ein neues gekauft, ne?
Nee, der hat er lange gehabt. Der ist im Alltag gefahren, dunkelblau. Ja. Und dann hab ich mal verkauft einen.
Welches Baujahr war das?
Entschuldigung. Ein 88er. Aha. Und dann habe ich mal einen hier verkauft mit nur 9000 Kilometern. Oh. Im Gunmetal Grey.
Cool. Genau. Der letzte Serie 3 oder Double Six hat doch so ein relativ junger Mann gekauft. Der war doch mit dem Vater hier.
Ja, welcher war das denn nochmal? Welcher Wagen? Welche Farbe hatte der?
Der war auch grau.
War der auch grau, ne? War
auch grau.
Oh, der Beste ist so langsam. Also ist eine Mischung aus Alt und Menge. Der Kerl
war vielleicht
nochmal
30?
Das ist bei mir eine Mischung aus Alt und Menge. Ich bin letztens mal so die Bilder wieder
durchgegangen
am Rechner. Und denke ich mir, ach, das hast du ja auch mal verkauft. Ach ja, das war ja hier auch mal. Es ist zu viel inzwischen.
Ja, ne?
Über die Jahre,
ja. Ja, und dadurch, dass manche Dinge ja dann auch ganz schnell gehen.
Irgendwie. Stimmt. Mit seinem Vater war der hier.
Genau, mit dem Vater.
Der Vater war auch irgendwie Engländer-Schrauber oder sowas.
Hat früher Engländern geschraubt. Genau. Nee, der war doch sogar mal, die hatten ein Autohaus.
Ja.
Die hatten mal ein Jaguar-Autohaus. Die beiden kamen ja aus östlich von Berlin, meine ich.
Ja, Neufundland.
Genau. Neufundland, genau. Und, sehr schön. Und die beiden hatten, oder genau, der Vater richtig, hatte genau. Kurz nach der Wende ein Jagerhaus
übernommen. Genau. Der Vater war aber gar nicht so begeistert von der Idee. Und der
Sohn, der wusste, was er
kauft. Nee, das Auto war aber.
Das war aber der hat damit irgendwann mal aufgehört, weil er es wollte.
Nee, das war ein gutes.
Ich muss aufhören.
Das war ein gutes Auto. Das war auch eins der Autos, wo auch der Rechnungsordner als Sitzkeil dienen kann.
Sind sie aber ehrlicherweise bei allen dieser Fahrzeuge? Also das Gute ist eigentlich, dass die Fahrzeuge, also wie eben das XJC oder andere, die eben aus diesen 70, 80 kommen, die heute noch fahren, das sind die Überlebenden. Die sind einfach per se durchschnittlich besser. Und es gibt einfach in dieser Fertigung in den 70ern, gerade 70er, ich glaube 60er und 50er, das sind ja so die Glanzjahre der Engländer mit sehr vielen Le Mans-Siegen, mit sehr vielen sportlichen Erfolgen, hat die Marke ja sehr lange gezehrt, aber die 70er und 80er sind natürlich wenig erfolgreich, was Innovationen und Karosseriequalität und einfach die vielen Streiks in Mitte, Ende 70er, die haben natürlich im Grunde genommen einfach einer kontinuierlichen Fertigung und Verbesserung entgegengestanden. Es ging einfach nicht anders. Aber die heute noch fahren, das waren einfach schon die Besseren. Trotzdem haben die alle eine gewisse Reparaturhistorie. Das Thema Garantiearbeit ist bei Jaguar immer ein großes gewesen. Das ist einfach so. Aber trotzdem einzigartige Autos. Es gibt halt nichts Vergleichbares.
Ja. Ich kann mich halt noch daran erinnern, mein Vater hat immer geschwärmt und witzigerweise kann er sich doch heute gar nicht mehr so daran erinnern, weil er es, glaube ich, heute auch nicht mehr so empfindet. Der wollte eigentlich immer ein Jaguar E-Type. Also das fand er so, dieses Auto war für ihn so das Nonplusultra. Ja. Da reden wir jetzt aber so von der Zeit, Anfang der 80er, kann ich mich noch dran erinnern. Da hat er mir so ein Auto, es war ein Zufall, wir haben das Auto, stand in der Nähe des Mazda-Händlers, bei dem wir quasi fast jedes Wochenende waren. Und er erklärte mir dann, was das für ein Auto ist. So. Okay. Weil ich natürlich daneben stand und ein Jaguar E-Type ist ja, wenn man jetzt Anfang der 80er ein kleines Kind ist, ist das ja eine mega Erscheinung. Ja, weil das einfach
ein riesenlanges Auto, ja.
So, das ist aber auch ein einzigartiges Auto. Ja. Ne? Der hat von der Form her mit nichts anderem etwas zu tun. Ja. Der ist irgendwie so speziell und so anders, auch bis heute, finde ich, in seiner Art. Ist halt auch also eine, ja, man kann sagen, Design-Ikone, aber eine automobile Ikone an sich. So.
Ist es. Wobei, das Publikum, wenn man mit dem Auto fährt, eigentlich fast durchweg sehr positiv reagiert. Mhm. Das ist halt ein Auto, was immer noch einfach positive Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist so. Also ich finde es auch einfach super cool, weil dieses Auto ist einfach anders als alles andere, was sonst fährt. Es gibt natürlich immer wieder die Möglichkeit, was ich auch toll finde, ich war jetzt gerade mit einem Geschäftsfreund beim Händler, 126er 560 SEL, wahnsinns tolles Auto. Habt ihr auch schon ganz oft darüber gesprochen, Wahnsinn. Ich bleibe aber dann doch eher bei Engländern. Was ich auch super finde, sind Italiener. Also ich glaube, Engländer, Italiener haben doch relativ viel gemeinsam. Einzigartige Karosseriedesign mit gewissen Schwächen in der Ausführungsqualität, aber sie sind halt unvergleichlich in der Form dieser Fahrzeuge. Mhm. Da sehe ich immer viele Parallelen, die ich auch gut finde. Also Quattroporte 1 zum Beispiel, ja, ist auch so ein Auto, das ist einfach, das gab es vorher nicht und das gibt es auch nachher nicht mehr.
Ja,
es ist nicht fortgesetzt worden, dieses Design.
Man muss halt sagen, vielleicht ist es auch so ein bisschen der Reiz der Unvollkommenheit. Klar, ja.
Es gibt was zu tun, ja.
Ja, so.
Und man wird nie fertig.
Und trotzdem, was mich interessiert, gerade weil wir auch darüber gesprochen haben, der letzte Käufer des Jaguar, der junge Mann, wie hat das irgendwann mal angefangen mit der Automobilleidenschaft? Also irgendwie kommt man ja dazu. Gerade wenn man familiär eigentlich, keine Ahnung, immer einen Mercedes erlebt, der, ich sag mal, in jeder Lebenslage funktioniert und dann immer mal wieder ausgetauscht wird und gegen einen neuen. Wie hat das angefangen?
Also die ersten Fahrzeuge meines Vaters waren tatsächlich, also angefangen hat er mit dem Käfer. Also die ganze Historie führt es vielleicht ein bisschen zu weit zeitlich. Dann folgten ein paar BMW, aber dann wurde es auch relativ schnell schwäbisch. Und das im Grunde genommen hat von meinem Elternhaus keine Beziehung zu Autos. Die sind halt da, die fahren, sollen auch möglichst solide sein, auch gerne repräsentativ, aber langstreckentauglich vor allen Dingen und komfortabel. Und da passt natürlich, sein Wehlicht in den 70er Jahren, bleibt außer Mercedes da nicht so wahnsinnig viel übrig. Ja. Was diese Bequemlichkeit, Langlebigkeit, Ingenieursauto, das muss das dann schon sein. Ich bin irgendwie über, wie so viele wahrscheinlich hier, über Siku-Autos dazu gekommen oder Matchbox oder und fand das einfach immer schon cool. Das war halt immer meins, das Thema. Der Technik generell, also einfach technische Dinge interessieren mich sowieso per se immer. Habe dann nach der Schule gegen den Widerstand meiner Eltern gesagt, ich möchte jetzt einfach mal eine Kraftfahrzeuglehre machen. Habe es auch gemacht. Tatsächlich paar, die mich aus der Zeit kennen, die gibt es noch, auch im Handwerk noch. Ich habe es dann nur für die Lehre gemacht und bin dann zur Bundeswehr, irgendwann musste ich da mal hin und dann was ganz anderes gemacht. Aber diese Zeit war nicht ganz so einfach, weil ich eben keinen Hintergrund hatte. Viele Lehrlingskollegen hatten schon familiär bedingt auch schon geschraubt oder die Eltern waren am Basteln oder waren in Schraubergruppen. Ich überhaupt gar nicht. Also es war wirklich ein komplettes Eintauchen in eine neue Welt. War aber sehr, sehr cool. Möchte ich nicht mehr missen. Überhaupt nicht mehr.
Gute Grundlage.
Eine super Grundlage, ja, weil damals war es bei Willi Tietke, gibt es ja nicht mehr. Und es gab tatsächlich noch eine Lehrlingswerkstatt, eine Lehrwerkstatt und einen alten Lehrmeister. Ja, und dieses Thema Fräsen, Drehen, Schweißen wurde halt in-house gemacht.
Haben wir tatsächlich auch noch in Bremen eine Drehbank.
Ja. Ja, und das ist einfach sehr cool, weil so bestimmte handwerkliche Dinge ist wie Fahrradfahren, die lernt man nicht mehr. Man muss es halt wieder üben, wenn man wieder neu reinkommt nach vielen Jahren. Aber so diese Grundkenntnisse, wie es so funktioniert, ist halt einfach auch ein Thema, was sich nicht wirklich verändert. Und auch der alte Meister, der war wirklich schon alt, der hatte halt immer so Meistersprüche drauf. Ne? Das war schon echt auch ein bisschen. Erstmal als junger Mensch denkt man natürlich, was quatscht der Alte da? Ja? Aber im Grunde genommen hat er ja vollkommen recht. Ja? Die Arbeit an sich ist nicht der Hauptteil, sondern die Vorbereitung. Die richtige Vorbereitung, das richtige Herangehen, das ist genau das, was eigentlich das auch für einen selbst leichter macht.
Ja.
Und dieses Schrauben habe ich dann lange, lange nicht mehr gemacht. Also ungefähr 30 Jahre nicht mehr. Und irgendwann, ja, ganz lange nicht mehr, weil dann einfach meine Firma viel, viel wichtiger war. Und das war dann wirklich der Mittelpunkt meines
Lebens. Ja, dann kommt man Lebens, da auch gar nicht mehr zu. Also man hat einerseits keine Zeit, den Kopf auch nicht, weil auch Kopf da, auch woanders, ne? Genau, also gerade wenn man jetzt gerade darüber gesprochen hat, dass die Vorbereitung wichtig ist, bedeutet das ja, man muss sich vorher über ein paar Unwegsamkeiten, die man wahrscheinlich haben würde bei einer Reparatur, vorher Gedanken machen. Hat man keinen Kopf für und einfach mal eben kurz, ist dann nicht.
Ja, ne? Das ist so. Also was ich immer noch habe aus meiner Lehre, sind die gelben Hefte von Bosch. Ja. Die sind nach wie vor sehr hilfreich. Da habe ich zwei Leitsordner voll und habe ich halt während der Lehre mir gekauft. Und die waren damals schon gut, also das Thema Deelektronik
zum Beispiel. Ja, wollte ich gerade sagen, wie man die Sachen einstellt,
Genau, genau, Vergaseeinstellung ist generell für, das ist halt so ein allgemeines Wissen, was jetzt einfach doch wirklich sehr hilfreich ist. So, und dieses Thema habe ich dann eben 30 Jahre nicht mehr gemacht, war dann im Thema Bauchemie sehr intensiv und ja, habe dann irgendwann mal eines Tages gesagt, okay, es reizt mich jetzt mal einen Land Rover Defender zu kaufen, das war mein erster. Mhm. Man hat dann irgendwann im Internet recherchiert und habe irgendwann mal aus dem Urlaub heraus unbesehen, ungefahren, keine Probefahrt, einfach mal einen Defender, 90er Defender gekauft. Mhm. Und also damit fange ich jetzt an.
Kurz.
Und dann wurde es mehr. Mhm. Und mehr und mehr und mehr.
Ah, okay.
Wie eine Droge im Grunde genommen. Aber das Schrauben ist für mich ganz wichtig. Das ist für mich im Grunde genommen, einige machen es beruflich, klar. Dann hat man, glaube ich, nach Feierabend keine Lust mehr zu schrauben oder nicht mehr so viel.
Gibt wenige.
Gibt wenige, die sich dann auch noch befassen möchten. Für mich ist es halt abseits des täglichen Lebens echt meditativ.
Ja, das kann ich gut
auch nachvollziehen. Auch mit vielen Aha-Erlebnissen, positiv wie auch natürlich negativ. Ja, klappt nicht alles, bricht mal was kaputt oder man entdeckt doch die braune Pest, die man nicht sehen will. Mhm. Gut, da muss man halt handeln, aber im Grunde finde ich es cool.
Und wenn man, also jetzt Kfz-Lehre begonnen, was war das erste Auto? Weil im Grunde, woran macht man das dann fest, wenn man schon vielleicht so die ein oder anderen Tipps hatte?
Golf 2, also ganz, ganz kurz war es Golf 1, ganz, ganz kurz, den meiner Mutter. Und dann wurde ein Golf 2 in Rot, also die Farbe, die ich wahrscheinlich deshalb auch überhaupt nicht mag. Also
Tornado Rot.
Ja, Rot, bitte nicht Rot. Das ist
Tornado Rot und Mars Rot gab es
auch. Ja, Mars Rot gab es auch. Ja. Ich weiß nicht mehr, welches Farbe es war, aber ich habe es verdrängt. Es war auf jeden Fall ein also roter Golf 2.
Golf 2.
Der Golf 1 war weiß.
Mars Rot gab es nur beim Golf 1.
Dann war es Tornado.
Dann war es Tornado. Ja.
Also ich habe mich mit der Farbe, außer dass ich sie poliert habe, nicht wirklich beschäftigt, weil ich es einfach gruselig fand. Aber meine Mutter hatte halt einen roten Golf 2 CL. Mit 1,6 Liter.
Jo, alles klar.
Also kein Beschleunigungswunder in der Tat, aber ich hatte ein Auto. Und als man noch, wenn man aus Süden kam, über die A7 nach Hamburg reinfuhr, dann konnte man ja noch ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren. Das ging ja noch Richtung Elbtunnel. Und dann hatte der Wagen so maximal bergab schon so 160 drauf.
Ja,
das war dann so Tschakka.
Mit 55 PS, ne? Glaube ich, der 1,6er. Mhm. Nee, der 1,6er müsste mehr gehabt haben.
Ich weiß
der 1,3er hatte 65 PS und der 1,6er hatte 75.
Na, immerhin. Und danach folgte
oder 70 nach Beuer.
Ein Golf 2 GTD.
Ja.
Das war dann schon wieder cool.
Ja.
Das war dann schon wieder cool, ja. Weil dann diese Lochfelgen, diese Stahlfelgen, Verbreiterung, das fand ich dann schon wieder interessant. Habe allerdings dann auch viel mit Zubehör experimentiert. das, was man so gerne gemacht hat, waren ja die Ende 80er, Anfang 90er, ja, das war spannend.
Ja.
Und aus dem Golf ist dann ein Passat geworden, das war dann der erste Dienstwagen.
Aha, okay.
Nach der Lehre, nach der Bundeswehr.
Könnte dann Nasenbär gewesen sein.
Nee, das war danach. Das,
hat der schon den Grill hatte?
Der hatte schon den Grill und den 90 PS TDI. Der war gerade neu. Ach so,
schon TDI?
Der hatte schon den TDI und das war damals, gab es ja dieses große Plakat, wo der Passat, ich glaube, Kombi drauf war und das Slogan hieß Airbag, ABS. Also zwei Airbags, einmal ABS. Das war das Werbeplakat damals für den Passat. Und den hatte ich dann tatsächlich, das Kombi.
Triple A sozusagen.
Also sozusagen. Und danach folgte ein Audi A6, damals die neue, also der facegeliftete A6, also von 100 auf A6 Avant mit 2,5 Liter TDI. Mhm. Dann folgten viele A8.
Ach, okay.
Viele, mehrere 7er BMW und ein paar 6er Coupés. Und das war die BMW-Zeit, also jetzt im Schnelldurchlauf.
Und aber die, also jetzt ganz kurz, ja. wenn wir von A8 reden und dann von 7er BMW und dann von 6er BMW, dann ist klar, dann war auch so ein Bengel 7er dabei noch?
Oder? Ja, war der erste 7er. Ich hatte mal zwischen den A8en, ich habe einen Händler gehabt in Pferden an der Aller, der Meier heißt er, glaube ich.
Hey, ja, den kenne ich. Ja. Bei dem bin ich früher mal vorbeigefahren, wenn wir von Soltau
zum Genau, ja, den kennst du.
Ja, der war direkt an der Straße.
Ja, genau.
Wie die meisten Autohäuser bietet sich an. Und ja, und der hatte immer ganz exklusive Autos.
Ja. Und der hatte tatsächlich damals in den 90ern Aufkäufer im Osteuropa. Und der, mit dem habe ich
also, sowas gab es doch gar nicht. Nein. Und Rechtslenker gab es auch nicht bei BMW, irgendwelche Geschäfte.
Wahrscheinlich nicht. Also das war ja der VW-Händler. Und dieser, und mit dem hatte ich so ein bisschen Deal, dass ich mir dann Autos ausgesucht hatte. Er hat mir so ein bisschen die Innenausstattung vorgegeben. Mhm. Und nach einem Jahr hat er die dann übernommen. Aha. Und ich konnte neun bestellen. Das habe ich dann, glaube ich, 7 Mal gemacht.
Ah, krass.
Und dann hatte ich mit dem Nachfolger 8 irgendwann mal, dann kam der Cayenne raus. Mhm. Da habt ihr auch schon drüber gesprochen, vor kurzem, über die erste Serie. Mhm. Und den habe ich mir als Turbo bestellt. Wobei ich über den Spritverbrauch, also der Spritverbrauch war deutlich, also dagegen ist V12 Jaguar fahren die günstige Variante.
Das war der Hammer, ne, bei dem Auto.
Unvorstellbar. Ich habe bei Porsche dann mal nach ein paar Wochen nachgefragt, ob die Verbrauchsangabe in dem Prospekt, ob sie die ernst meinen. Ja, sie wollen auch einen Sportwagen fahren, oder? Also die waren damals halt äußerst selbstbewusst, sage ich mal so.
Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das so in der Kommunikation auch so war. Man könnte ja auch einen S kaufen oder einen normalen Cayenne oder so, oder wenn man das alles will.
Besser wäre es gewesen, ja.
Weil dieser Turbo, und ganz am Ende ist es ja trotzdem kein Rennwagen.
Nein, überhaupt nicht. Und ein S wäre genauso, es wäre auch ein 8-Zylinder gewesen. Das hätte vollkommen so, ich war halt zu gierig. So. Ich war jung und brauchte die Leistung. Ja, und das war es halt eben so. Ja. Mein Gott, ein Fehler macht man. Aber der Wagen hat 10 Monate bei mir überlebt. Dann habe ich ihn tatsächlich, und das war, so kam ich zum BMW, dann habe ich den gegen 7er eingetauscht, weil es waren so ein paar Sachen wie Wassereinbruch. Es war im Grunde genommen, habe ich den in Leipzig abgeholt. Und das war ein super Tag, muss ich sagen. Also so eine Autoabholung habe ich noch nie gemacht. Also von 9 Uhr bis 16 Uhr mit allem Drum und Dran. Einfahrstrecke und Geländestrecke. Es war großartig gemacht. Nur die Werksführung, es war halt kein richtiges Werk. Es war im Grunde genommen so eine Art Endmontage.
Das Auto kam ja fertig.
War so ein bisschen Show, ne? Total. Und ich habe da mal gefragt, ist das Auto denn, wo ist denn das Presswerk? Ja, das haben wir da. Anders. So, und ein Jahr später war ich, ein knappes Jahr später, war ich mit VW in Offroad-Fahrt. Das hat VW ja mal angeboten in den Karpaten. Und dann haben wir auch das Werk in Bratislava besucht. Mhm. Und da war ich etwas enttäuscht, ehrlicherweise. Das ist, fand ich ja nicht so schön, dass auf dem gleichen Band gebaut wird, aber egal, es gab halt ein paar Mängel, mal den Spritverbrauch auch abgesehen, der war halt deutlich über 20, ne? Also ja. so viel verbraucht auch kein V12 normalerweise. Mhm. Also es gab halt ein paar technische Mängel, die nicht so toll waren. Heckklappenschalter zum Beispiel, da hatten wir drüber gesprochen, Jens hat das auch schon gesagt, die Heckklappe, also der Glasteil ploppt halt irgendwann mal wieder hoch. Schließt das Auto ab und plötzlich bunk.
Genau.
Ja genau, das ist der Schalter, zieht Wasser und den haben sie dreimal ausgetauscht und dann haben sie gesagt, ja, es gibt jetzt keinen neuen, wir müssen auf eine Neukonstruktion warten, komm später, liegen wir tot. Okay. Da waren halt so einige Verkleidungsteile, die mal hin wieder abgefallen sind im Fußraum. Also man ist mit der Hacke des linken Fußes als Fahrer gerne mal irgendwo hängen geblieben und dann fehlte halt die Kappe. Fiel halt gleich mit raus. Und naja, also egal, auf jeden Fall, nach 10 Monaten habe ich den Wagen bei BMW abgegeben und habe den Bengel 7er, also das Facelift davon, übernommen. Und war dann auch lange bei BMW, auch mit der ganzen Firma, mit den ganzen Firmenautos. Und irgendwann kam halt Range Rover. Also die englische Ader kam durch, weil ich dann eben auch schon einige Oldies hatte und da habe ich gesagt, jetzt nehme ich mal das englische Modell und bin dann so tatsächlich auch komplett und mittlerweile habe ich gar kein modernes Auto mehr. Ich bin jetzt also faktisch modern los.
Ach, okay.
Also das jüngste Auto ist eben Defender 110er von 2014 und danach kommt ein
Range Rover. Also einer der letzten Defender.
Ja, 16 ist ja, ich war nochmal, wurde nochmal eingeladen zur Celebration Tour, das war ein halbes Jahr, hat man das Werk geöffnet für Defender-Fahrer, die Händler konnten einladen und dann hat man praktisch nochmal eine Werkstour mit so ein bisschen Shishi und alten Defendern, alten Serien auch nochmal gezeigt. Und das war so eine nette Tour, die dann von Land Rover gesponsert worden ist. Und Januar 16 haben wir eingestellt.
Und ist das dann auch so einer so mit Kanister auf dem Dach und so weiter und
nein,
so fort?
Nein, oder? Nein, das okay. ist also von außen ganz normal, wie ihr werksmäßig. Nein, nein, überhaupt
nicht. Na, ist ja in Hamburg oft so, die Dinger stehen irgendwie vor der Tür, als wenn man irgendwie gleich losfahren möchte.
Genau. Es gibt hier kein aus. Wasser, keine Tankstellen und gar nichts.
Ja. Nein, gibt es
ja in Eppendorf irgendwie von
genau,
der
in Eppendorf.
Dienststraße irgendwie zur Kita zu fahren, also ja. ums Überleben kämpfen.
Meine Ex-Freundin hatte tatsächlich auch mal so ein Auto, also komplettes Wohnmobil mhm. und das stand halt dann am Eppendorfer Baum immer an der Straße, ja, also voll aufgerüstet für das nächste Abenteuer bereit, ja. Ja, aber ja. im Grunde sind das natürlich dann meistens die Schicksale dieser Fahrzeuge, dass die halt voll aufgerüstet, wer will das auch schon ständig auf- und abrüsten, ja, stehen dann voll aufgerüstet am Straßenrand und fristen ihr Dasein, was ja auch gar nicht so gut für die Erhaltung ist und ja, irgendwie schade, aber nein, das ist ein ganz normaler, grüner Entry Green 110er. Den habe ich bei einem Händler gekauft im Rheinland, genau wie den 90er Defender und habe den dann so ein bisschen modifiziert. Man sieht es von außen nicht, aber von innen ist es dann tatsächlich schon anders. Also er hat Schielmann-Sitze, weil es einfach viel bequemer ist, für Langstrecken tauglich. Ja, ja, ja. Hat eine volle, also komplette Dämmung, der ist also aha. einmal entkernt worden aha. mit über 60 Kilo Dynamite Extreme.
Oha, okay.
Ja, ja, also da ist wirklich viel gemacht worden. Soundsystem, Bildschirm eingearbeitet. Das ist alles so, dass man es stilecht ist. Es ist mhm. jetzt also nicht irgendwie einmal Karstadt älter 1000 Watt System, mhm. wie aus den 80ern. So ist es nicht, sondern es wird, glaube ich, gut gemacht. Man sieht es eben von außen nicht. Das war mir wichtig. Verbesserung ja, aber nicht umstricken. Und ich habe mal Luftfederung einbauen lassen, weil ich kam in die Tiefgarage nicht mehr rein mit dem Ding. Oder ich gar nicht. Ja, der ist ja 2,2 Meter hoch. 2 Meter 3, aber über 2 Meter auf jeden Fall. Und damit kommt man in die meisten Parkgaragen nicht rein. Und dann gibt es einen Holländer, VB Suspension, der baut Luftfederung für alle möglichen Transporter und Krankenfahrzeuge und. Und das ist im Grunde genommen typische Luftfederung, ja, Conti-Bälge und Kompressor und Steuerung. Ja,
Doppelbälge, ne?
So, und so kann man das dann machen. Ja. Und dann habe ich den umgerüstet und jetzt fährt er 10 cm tiefer mhm. oder 10 cm höher als mhm. Normalmaß. Das ist also super. Ja? Und,
perfekt.
Und ja. viel komfortabler. Also diese Wankneigung, diese Intensive, die ist ja. jetzt raus.
Ja,
ist toll. Also ist eigentlich ganz cool. Man sieht es halt nicht, aber er passt halt jetzt in jede Park. Also ich kann jetzt damit in Bleichenhof oder in Bucerius Parkgarage reinfahren, kein Problem. Wendekreis ist natürlich mies, aber man kann rein. Es geht.
Ja, ich muss lachen immer über diese Analogien in dem Thema, weil eine Kollegin von mir, ja. Ulrike, die hat auch so einen kurzen Defender, den ich damals, als sie ihn neu hatte, bei Probe gefahren bin und wirklich dachte, okay, so fühlt es sich halt an, wenn man ein nagelneues Auto kauft, was sich so fährt wie ein 30 Jahre altes Auto, sorry.
Mindestens.
Ja, genau. Und, ja. Und sie wollte auch, und das, sie hat den dann einmal nochmal getauscht, weil es eben hieß, es ist der letzte und sie konnte den dann gut verkaufen. Den sie hatte, hat auch noch ganz wenig gelaufen. Jetzt noch, also er ist jetzt mit Sicherheit, das war auch einer, ich glaube, es ist ein 12er. Das ist ein kurzer, 2012er, müsste so in dem Bereich sein.
Ja, genau, habe ich auch 90er Defender.
Ich glaube, der erste kurz. War, kann das sein, Keswick Green und der zweite war dann neuer Grünton irgendwie, kann das sein?
Entry.
Genau.
Entry Green.
Das genau, hat sie auch.
Genau.
Und sie hat, wie gesagt, einen kurzen und hat absichtlich auch ohne ABS bestellt, weil der ABS war ja ein Extra.
Das war mal ein Extra, irgendwann wurde es zwangsläufig Serie und dann genau. kam ja ab 15 war noch ESP,
ja,
also ganz rudimentäres, also wenn das bringt, ist auch nicht so viel, aber das ABS ist ja auch, also das ist ja so ein Ur-ABS, also das hat also massive, kann man auch Stotterbremse, also das
ja.
bremst wirklich nicht so ganz modern.
Nee, und aber das ganze Auto bremst aber auch nicht ganz so modern. Also ich finde
50 Meter plus
ja.
mit leichtem Fading ist ja. so inklusive.
Ja, ja, ja.
Ich habe tatsächlich mal mit dem 90er, mit dem kurzen, der auch noch Goodrich Matterhorn drauf hat, also mhm. Stollenreifen, mhm. mal, wir hatten mit der Firma, machen wir hin wieder mal, haben wir gemacht, ADAC-Training in Lüneburg mhm. auf dem Fahrsicherheitsgelände und das habe ich auch mit dem 90er gefällt. Das ist schon, das muss man schon wollen. Ne?
Ja, das ist schon so,
Augen
welche
zu
Geschwindigkeit
durch.
Kann ich haben, damit die Bahn überhaupt ausreicht?
In der Tat. Und ja. diese Versatzplatte, das war das letzte Element, das habe ich dann nach einmal abgebrochen, weil der Wagen fing dann an unkontrolliert, weil er so kurz ist. Ne? Der hat ja einen super kurzen Radstand, ja. ins Trudeln zu geraten. Und dann schlug er von dieser beschichteten Fläche auf die Teerfläche auf und kippte so um ein paar Grad, also nicht um, aber in die Neigung. Da dachte ich, okay, das sollten wir jetzt nicht nochmal machen. Ja. Man muss nicht herausfordern. Ne?
Nee.
Das tut es nicht, weil Überrollen beim Defender, der hat ja null Defender, Versteifung.
Ja, aber das ist ein landwirtschaftliches Gerät, das ist ja für sowas noch nicht gedacht.
Stimmt.
Alles gut.
Hat er recht. Achso. Ja, ich wollte es aber mal machen. Das ist einfach mal aus Bock, was kann ich mit dem Fahrzeug tun?
Defender war nie mein Thema.
Ich weiß.
Aber passt ja auch nicht rein.
Ja, das hast du schon ein paar Mal gesagt, das ist auch wirklich speziell. Ja. Und diese Form, die der Defender bis 16 hatte, im Grunde genommen ist das ja die Form der Serie 2. Und die kam Ende der 50er. Und das ist, wenn man so eine alte Serie neben, sagen wir mal, letzte Serie Defender stellt, dann ist das schon ein Unterschied. Aber im Grunde genommen sind immer wieder, es ist wie am Käfer, es ist permanent verbessert worden, aber nicht grundlegend evolutioniert worden, ja, also revolutioniert worden. Das ist halt nicht gemacht worden. Das macht aber den Charme aus. Er lenkt sich halt wirklich, der Wendekreis ist so massiv.
Und man muss eins sagen, das Auto war damals überhaupt nicht teuer, also im Verhältnis. Die Autos haben ja einen Wahnsinns, in Anführungsstrichen, Werterhalt, also auch Wertzuwachs. Ja, der Erhalt ist gut. Ja. Gerade bei Ihrem Auto ist es halt so, dadurch, dass der auch so rudimentär ist und dann eben auch noch, keine Ahnung, also ich weiß, dass der hatte nach 5 Jahren keine 10.000 gelaufen. Also einfach, das fährt kaum damit. Cool, so. Ja, genau. Und von daher, das ist ja eine Investition tatsächlich auch gewesen. So, also trotzdem, als ich, also sie sagte, dann willst du mal fahren. Und man will ja nur mal fahren, um mal auszuprobieren, wie das ist. Aber man kann kaum glauben, wie rudimentär das Fahren ist. Also auch das Schalten und so. Es ist nicht so, du denkst ja, naja, das Schaltgetriebe wird ja irgendwie so relativ modern sein, ja, vielleicht etwas längeren Weg haben und so. Nein. Das ist wirklich.
Also diese letzte Änderung, also ab 2007 gab es ja dann den Ford Durat Torque-Motor, eben aufgrund der Eignerschaft von Ford. Und eben auch ein angepasstes Getriebe dazu. Und der Durat Torque-Motor, also der 2,4er oder 2,2er, das sind ja die beiden Varianten, die sind halt ziemlich zuverlässig und nehmen auch kein Öl. Das, was davor war, war halt TT5, das war noch unter so ein bisschen BMW-Technologie, Direkteinspritzer, aber auch mit gewissen Eigenheiten, sage ich mal so. Und die davor, die Original-Rover-Motoren oder Land Rover-Motoren, die sind natürlich dann auch nicht so leistungsstark. 200, 300 TDI waren dann auch die besten, die davor sind wirklich schwierig. Mhm. Es ist einfach ein echt landwirtschaftliches, also es ist ja nie als Militärfahrzeug konstruiert worden, das wird vielfach kolportiert, ist aber nicht so, sondern es ist im Grunde genommen nach dem Krieg entstanden, 48, aus der Idee, aus den Anleihen des Willys Jeep heraus, das schon, aber das hat eine reine zivile Nutzung erlebt in der Entwicklung und natürlich dann auch fürs Militär genutzt, aber im Grunde genommen ist das Auto tatsächlich für die Landwirtschaft konzipiert worden. Mhm. Mhm. Das ist auch die Werbung der ersten Jahre, ist ganz klar landwirtschaftlicher Bezug.
Mhm. Ja, ist also im Endeffekt der englische Unimog, von der Idee her.
Ja, absolut. Das habe ich jetzt auch noch nicht so gehört, aber es ist richtig. Es ist also ein universelles Motorfahrzeug.
Ja, und es gab ihn auch als Italiener. Iveco Massif.
Stimmt, das war ja im Grunde genommen das Ende von Santana. Santana ist ja im Grunde genommen von Iveco übernommen worden.
Und Santana war ja Spanisch.
Das war Spanisch, genau. Ja. Und es gab so ein paar Lizenzgeschichten, da hat ja auch mal das Tempowerk hat ja mal so ein paar hundert Stück für den Bundesgrenzschutz gebaut.
Ach, echt?
Tatsächlich, Land Rover hatte aufgrund dieser Einzigartigkeit dieses Fahrzeuges gewisse Nachfrage, eben auch von Lizenzherrschern und Mineva war ja auch einer von denen, also die Belgier, die haben ja 10.000 Stück noch gebaut, die Firma war ja eigentlich pleite und hat aber nochmal ungefähr 10.000 Stück im Grunde genommen Lizenznachbauen, Land Rover für die belgische Armee hergestellt und das war eben tatsächlich auch so, der Bundesgrenzschutz suchte etwas, hatte aber nichts, es gab in Deutschland nichts Geländetaugliches, vergleichbar, Unimog war wohl noch nicht verfügbar und dann hat man eben einen Bausatz von Land Rover bekommen und hat dann die Karosserie aber selber bei Tempo gebaut. Ganz, ganz seltene Fahrzeuge.
Ja, das habe ich tatsächlich auch, also das ist mir gänzlich fremd. Aber was ich wirklich einen sehr, sehr interessanten Fakt finde, ist zu sagen, ich habe kein modernes Auto mehr, sondern ich fahre eigentlich nur noch Klassiker.
Das finde ich. Ist ein Thema, also oder mal Miles, ja. Also wenn es ja ganz viel Salz auf der Straße hat, fahre ich dann, nehme ich mir halt in Blankenese stehen relativ viele Miles-Fahrzeuge rum, das geht ganz gut. Wobei das halt auch eben echt Gurken sind, ne? Das muss man wirklich sagen. Das ist
alles. Hast du jetzt mitgefahren? Hab ich erzählt im Opel Corsa.
Ja, ja, wir haben ja neulich
im Podcast ID3 halt, das ist jetzt nichts, was ich mir jemals zulegen würde. Es ist halt nur ganz praktisch, ehrlicherweise. Und irgendwie, ich würde tatsächlich, ich habe dann irgendwann mal im letzten Range Rover abgegeben, Leasingzeit war um und wollte einen neuen nehmen. Das hat aber irgendwie, hat es nicht geklappt, weil der Verkäufer nicht so auf Zack war. Also auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich habe so viele mittelalte und alte Autos, brauche ich doch eigentlich gar nicht mehr. Tut nicht Not. Und wenn ich unterwegs bin, beruflich, fliege ich irgendwo hin, nehme mir einen Leihwagen oder eben München bin ich relativ viel, die haben auch eine große Miles-Station. Ja, also warum nicht? Ja, reicht eigentlich auch. Und irgendwie sind jetzt die Range Rover, muss ich sagen, sehr bedauerlich. Die werden jetzt so teuer eingepreist mittlerweile. Ich war echt leicht entsetzt, dass die gehen locker Richtung 300. Und ganz klare Aussage, die ich mal gehört habe, eben von Land Rover ist, wir wollen uns in die Reihe Ben Tiger und Cullinan einreihen. Ja, dann viel Spaß dabei, ich nicht mehr.
Wer?
Range Rover.
Ja.
Nein, ganz
ehrlich, also ich habe gerade Land Rover verstanden.
Land Rover, die Marke ist ja tot, gibt's ja nicht mehr.
Ja,
Land Rover ist ja, also Range Rover ist die, also die, beim Land Rover Händler war die Aussage eben dahingehend, wir wollen, oder das Werk will halt den Range Rover, den großen halt in Richtung Cullinan und Ben Tiger positionieren. Und deswegen kriegt er auch die Ausstattung und deswegen ist er auch so teuer. Das ist aber kein Range Rover mehr. Jedenfalls keinen, den ich mehr fahren möchte, weil es irgendwo finde ich es absurd. Also 300 mag sein, dass jemand sagt, okay, nehme ich 10 davon, passt schon. Aber mir ist das nicht mehr wert, weil das einfach auch nicht mehr der Range Rover ist, den ich gut finde. Ich habe 3 klassische Range Rover. Da bin ich wunderbar mit bedient, ein 73er. Mhm. Der ist toll, Rechtslenker, wo wir wieder dabei sind. 93er, auch beides Dreitürer. Und eben den LSEi, also den langen. Wurde zuletzt noch 96 noch gebaut. Mhm. Und dann ist die Serie abgelöst worden durch den P38. Und der lange, der fährt sich super. Gut, auch kein Sparwunder in der Tat.
Nee, Verbrauch ja
definitiv nicht. Das ist ja der 4,2-Liter-Motor. Hat es vielleicht auch mal hier in der Garage, in Braun. Mhm. Und den habe ich auch mal Probe gefahren, war auch super. Habe ich dann doch nicht genommen. Und irgendwann kam er dieses Thema nochmal. Und dann habe ich in Erlangen Händler gefunden. Und der hatte einen, der weitestgehend auch im guten Zustand war. Dann nachher noch nicht so gut, aber.
Ja, sind ja auch Autos, die heute wieder, also ja, die haben immer so ein Auf und Ab, finde ich. Dieses Auto ist an sich ist ja super besonders und ich finde, gerade auch als Dreitürer finde ich ihn optisch irgendwie
spannend.
Ja, der ist tatsächlich, der ist spannend, das passt irgendwie gut. Das ist eine gute Proportion, das ist ein schönes Auto. Ja. Und diese Kombination, die es war, also die gab es ja woanders gar nicht, weil es ein Achtzylinder war. Es gab keinen vergleichbaren Achtzylinder-Geländewagen.
Jedenfalls nicht aus Europa. Also Bronco gab es natürlich schon.
Ja,
ist halt eben auch Blattfeder und das ist halt ein anderes Thema.
Ja.
Im Grunde ist ja auch aufgrund dieser Tatsache eigentlich der Range Rover entstanden, dass man gesagt hat, man braucht ein vergleichbares Fahrzeug, was deutlich bequemer und straßentauglicher ist eben als der Land Rover.
Aber früher, das vergessen die Leute immer, so ein 73er Range Rover ist jetzt auch keine. Ist auch kein luxuriöses Komfort.
Ja, gar nicht.
Nee, sondern nee, ist auch nee. Sehr
Plastiksitze, Plastikboden.
Basic. Ja.
Also im Grunde genommen ist dieser Suffix A, der dann eben die erste Variante ist, der hat die Mittelkonsole, also der Mittelbereich ist ja sehr groß, durch das Getriebe, sehr breit. Und der Boden, wie die Mittelkonsole, wie die Sitze, waren PVC.
Also ja, das finde ich übrigens so lustig, dass
um dann nachher den Fasan reinzuwerfen hinten.
Also. Nee, das Lustige ist,
dass, sorry, also,
dass ist dann da kein
Platz. Ja, aber vollkommen richtig, das ist alles Gummi.
Ja,
genau, unter Kunststoff.
Ja. Dass da dann kein Platz in der Mitte mehr fürs Radio war und das sitzt auf der Lenkrad, auf der linken Seite neben dem Lenkrad dran.
Ne? Genau, also ich habe tatsächlich ich habe Suffix B in 73er, wie gesagt, und da ist das Radio, habe ich dann mal nachgerüstet und meistens, also muss aber eigentlich vor Fahrtbeginn schon mal einstellen, was man haben möchte. Und weil mein Knie sitzt davor. Und insofern ist das Radio, also die Radioblende ist mein Knie. Das ist, man sieht es halt nicht, weil das alles so eng ist.
Ich hatte mal einen so Kunden, der hatte den mit, der hatte dieses Blau von Berlin da drin, das erste. Also Schwanenhals. Und dann auf der Fahrerseite, ja, cool, da ja, war dann noch ein Kassettendeck dazu.
Aber Schwanenhals-Blaupunkt ist eh ein Knaller, ja, oder?
Und dann,
das ist,
ja, mit diesem, da
ja, das ist.
Welche Farbe hat der 73er?
Der Range Rover.
Ja.
Der 73er ist Lincoln Green.
Ja,
der und Klassiker. Innen natürlich beige, das ist klar.
Ja.
Ich habe allerdings das Fahrzeug ein bisschen behandelt oder behandeln lassen. Also die Lackierung war so semi-gut und mit relativ englischer Restauration. Also Spachtel ist ein Thema. Und es wurde dann doch ein bisschen runtergeschliffen, um mal wieder mehr Metall und weniger Spachtel zu haben. Das ist halt leider, also bei amerikanischen und englischen Restaurationen ist das Thema Spachtel ein leider sehr unangenehm beherrschendes.
Mauerwerk.
Ja, aber sorry.
Aber Sondermodell sorry. Mauerwerke.
Ne? Ja, ja, genau. Aber genau, es ja, fließt, ne?
Ist groß, gruselig.
Aber gruselig finde ich tatsächlich auch die Vorstellung, sich das vorzunehmen, das so weit wie möglich runterzuholen und neu zu lackieren. Also das ist ehrlich gesagt für einen Lackierer
der Horror.
Ey, bestimmt. Genau.
Ist der Horror.
Genau, weil der weiß gar nicht, was ihn erwartet. Und wenn das am Ende noch mehrere Schichten sind, beziehungsweise, also ich will da gar nicht drüber nachdenken. Heftig.
Also ich habe es gemacht, weil der Wagen hat eine Historie. Es gibt, das ist jetzt wieder sehr, sehr englisch, das Fahrzeug wurde von, also der Besitzer war dieser, ich glaube, David Hamilton, dieser englische Rennfahrer. Der
habe ich schon mal gehört.
Ja, der hat ihn dann verkauft an ein, jetzt fällt mir der Name, an Mr. Nicholson, der ist Journalist gewesen, auch in England bekannt, hat mehrere Bücher geschrieben und war bei der Associated Press in Johannesburg und hat den Wagen da unten gehabt und ist dann, als er zurück wollte und musste, wie auch immer, zurückgefahren mit dem Auto quer durch Afrika.
Oha.
11.000 Kilometer rund und ist dann nach Aleppo und hat das Auto da verschiffen lassen nach England. Und da stand es irgendwann in einer Scheune und oder dann später in einer Londoner Tiefgarage und gammelte vor sich hin und ist dann wieder entdeckt worden. Und da gibt es auch ein Buch darüber, das der geschrieben hat und das nennt sich Across the Limpopo.
Ah, okay.
Und das ist also da, das, der Hauptdarsteller ist dieses Auto und deswegen wollte ich ihn auch nicht einfach weggeben, sondern ich wollte den behalten. Also das hat, das historisch ist das interessant. So, und deswegen, also Spachtel weitestgehend runter, lackiert und Sitze getauscht und also Sitzbezüge und tatsächlich ist es jetzt ganz schön.
Ja, also am Ende sind es ja immer teilweise die Geschichten eines Autos, die es für einen selbst auch wertvoll machen.
Ja.
Wir haben jetzt viele schöne Dinge über englische Autos gehört. Es gibt viele Gerüchte, die, was heißt Gerüchte? Es gibt, jeder hat ja eine Meinung zu englischen Autos.
Klar.
Aber es gibt bestimmt noch ein paar Geschichten und bestimmt noch eine, die einem sofort einfällt, die nicht so toll war, wo man ziemlich geflucht hat und ziemlich verloren war. Gibt es da irgendwas, was man erzählen kann?
Viel.
Viel, ja.
Viel. Also der große Unterschied zu deutschen Fabrikaten aus der gleichen Zeit, also meines Erachtens sind halt Mercedes, Porsche und Co. halt einfach mehr Ingenieursauto, die das durchdenken einer Konstruktion, wie kann man es am besten machen, aber auch in der Produktion oder in der Fertigung. Und auch eine Reparaturerhaltung, das ist etwas, was den Engländern nicht immer so nahe liegt. Sondern viele Lösungen sind im Grunde genommen von hinten durch die Brust gedacht. Also auch die Montage, es ist ja, glaube ich, auch nicht unbekannt, dass die Fertigung englischer Kraftfahrzeuge bei weitem nicht die Effizienz einer deutschen Fertigung hatte. Jetzt natürlich anders, aber so in den 60ern, 50ern spielt das auch vielleicht keine ganz große Rolle. Aber es gibt genug Beispiele, dass eben auch Fahrzeuge bis in die 80er oder 90er noch mit einem Standard hergestellt worden sind, der eigentlich der Vergangenheit deutlich angehört.
Okay.
Und das sind einfach Montagedinge, denn unten einer muss von unten eine Schraube reinstecken und oben schraubt einer dagegen. Ja, das ist einfach so Sachen, die sind mühselig. Und sowas wie Gewinde-Popnieten, das hat man lange nicht für sich entdeckt. Das ist einfach der Aufwand, an etwas ranzukommen, ist teilweise fummelig und aufwendig.
Und ja, das entspricht dem Ruf.
Ja, das ist es einfach auch so. Und darauf kommt natürlich auch wieder ein Korrosionsthema, weil wenn man natürlich nach der Lackierung erst die Löcher für die Montage bestimmter Bauteile bohrt, dann ist das Thema natürlich vorprogrammiert.
Ja,
das gibt so, halt so Sachen, die sind halt mäßig. Ne? Damit muss man leben. Was natürlich entschädigt, sind einfach die guten Motoren. Das Fahrwerk, also gerade bei ab E-Type hat man ja eine Hinterachskonstruktion bei Jaguar bevorzugt, die dann auch in die XJS und XJC und XJ generell eingeflossen ist, also dieser Hinterradaufhänge innerhalb eines Käfigs dann nochmal gelagert an der Karosserie hängt. Mit Dreieckslenkern ist halt in 1961 schon extrem modern gewesen und extrem sportiv. Und die fahren sich einfach alle gut. Und das ist schon prima. Und sie haben halt so eine gewisse Individualität, die man sonst, eine gewisse Eleganz, die man sonst halt nicht so findet. Klar sind sie nicht so zuverlässig vielleicht wie ein W116, das mag auch sein. Aber ja, auch der rostet, wenn man ihn nicht pflegt. Ja,
absolut.
Also du wirst es wissen. Korrosion ist halt zu der Zeit immer ein Thema gewesen. Aber ich mag die einfach. Ich mag diesen Habitus eines englischen Autos einfach sehr gerne. Die heutigen Erzeugnisse nicht mehr ganz so, ehrlicherweise. Das ist mir zu viele Anleihen an früher, ohne im Grunde genommen eine eigene Vision für die Zukunft zu haben. Also Retro-Modelle wie F-Type ist alles ganz toll. Nur wenn man sich nur noch an Anleihen an der Vergangenheit bedienen kann, dann wird es dann ein bisschen eng.
Wird es eng. Ja. Gibt es irgendeine Erinnerung an irgendwas, was technisch richtig teuer geworden ist, was, ich sag mal, plötzlich auftrat und wo man dachte, oh, was haben wir hier?
Vor allen Dingen Rost.
Okay.
Also Korrosion ist der größte Feind der älteren Engländer. Das ist halt ein Thema. Also gerade bei den, wir haben ja so ein Fahrzeug hier, den XJC, bei dem, der ist nämlich tatsächlich aus der gleichen Quelle wie der andere blaue Jaguar. Und der wurde als tatsächlich auch versprochen rostfrei geliefert, war aber nicht. Und das ist, also da sind einfach umfangreiche Maßnahmen dran. Er war fast zerlegt, ne? Also das muss man schon sagen. Und das ist halt das große Problem bei diesen Fahrzeugen der 1780er, ist eben die Qualität der Karosserie ist mäßig.
Naja, und die Tatsache, dass das natürlich alles Arbeiten sind, die man eben nicht mehr günstig machen lassen
kann. Nein, man kann sie nicht mehr machen. Also auch dieses, ja, das lasse ich mal in Polen machen, auch die machen es nicht mehr
umsonst. Nein, die können es wenigstens handwerklich
machen. Die können es handwerklich noch machen, die machen es auch handwerklich, aber das Thema ist einfach, also ich habe für mich wahrgenommen, und ich glaube, das ist auch grundsätzlich so, man muss, also wenn man einen gewissen Anspruch an die Qualität einer Restauration hat, muss man dabei bleiben. Ja. Gut, es gibt natürlich auch Leute, die haben jetzt keine Mechanikerlehre, denen ist es auch egal, die möchten das Fahrzeug einfach schön haben. Die gehen halt zum Hochglanzhändler und kaufen sich ein tiptop restauriertes Auto und kriegen dann halt das, was sie kriegen. Ja. Unbesehen dessen, dass sie wirklich wissen, was es ist. Und so war das Thema ja mit dem XJS aus einem bestimmten Händlerhaus ja auch. Der Kunde wusste das nicht und hätte es auch nie erfahren, wenn ich hier gewesen wäre. Wenn man das tatsächlich richtig machen will, dann muss man eigentlich selbst schauen und auch das Verständnis und auch die Zeit dafür investieren. Und nicht nur das Geld, sondern auch wirklich die Zeit. Und das ist, da ist natürlich Karosserieprobleme, sind da einfach doof, weil sie sehr tief in die Substanz eingreifen. Und das ist einfach teuer. Es ist wirklich einfach teuer.
Gibt es dann noch irgendeinen automobilen Traum, den man so vor sich herschiebt und sagt, den mache ich schon noch mal irgendwann, aber irgendwas, wo man sagt, da muss das richtige Auto kommen, ich träume davon, was vielleicht auch ein bisschen höher gegriffen ist? Also höher gegriffen?
Ja, könnte ich sagen. Also eins wäre natürlich ein Aston Martin DB4 Zagato. Wow. Da fehlen mir nur die 18 Millionen dafür gerade. Es gibt natürlich auch gibt es ja nur 19 Stück davon, also Originale. Da weiß man auch, wo sie sind. Es gibt natürlich auch Nachbauten auf Basis eines regulären DB4. Die sind auch im Bereich von unter 1 geht nichts. In der Regel ist es mittlerweile bei 1,5 oder 2. Wobei ich das eigentlich schade finde, einen existierenden DB4, das ist ja auch kein Schmutz, auseinanderzureißen und daraus etwas zu machen, was es eigentlich nicht gegeben hat. Das finde ich eigentlich nicht so, da bin ich nicht so der Freund davon. Zagato ist toll, weil es einfach eine einzigartige Form ist, die vorher nie da war und auch es nie wieder geben wird. DB4, also ich habe sowas, ja. Ich bin eigentlich mit dem, was da steht, ganz, ganz happy. Also mehr, als ich fahren kann. Leider. Deswegen müssen hin wieder auch mal manche weg.
Das ja, so. Aber es ist, ja, ja, wenn das dann so geht, okay, ich kenne ja dieses manche weg, ist ja irgendwie bei mir immer wie so eine Hydra. Mhm. Ich schlage einen Kopf ab und es wachsen zwei nach.
Ja, das ist durchaus möglich, ja.
Ja, irgendwie.
Kauf dir doch mal ein richtig gutes Auto.
Ach, Jens.
Welches denn?
Ist auch langweilig.
Was kommt denn noch?
Nee, er soll sich ein richtig gutes Auto kaufen.
Ach so, ja, ja. Also, ja. Klar.
Ja,
wie gesagt. Also ich hätte da eins. Ich wüsste, wo eins steht.
Ja, ja, ich sehe den schon. Ich schiele da schon drauf. Ich finde den auch wunderschön, ehrlich gesagt.
Also fein, weil das also nur so als kleinen Hinweis. Ja, es ist eine D-Tonic. Ja, es ist von Lukas, dem Herrn der Finsternis. Aber auch ja, muss man sagen, so schlimm sind sie gar nicht, weil es ist eben einer der Überlebenden. Und ich habe ihn jetzt 4 Wochen in der Tiefgarage stehen gehabt, die auch nicht beheizt ist. Und davor stand er 3 Monate im Winterlager und er springt einfach an. Nicht Gas geben, einfach laufen lassen, einfach anmachen.
Ja, und eben als...
Das ist schon...
Da toll, schließt ja. sich der Kreis, ja. Der springt an und wird hier verhökert.
Verhökert, ja. Das hatte ich mir so vorgestellt.
Genau.
Ja,
aber man muss wirklich sagen, als das Auto eben hier reinfuhr, das Auto ist Baujahr...
Braucht es nach Benzin. Ja, das tut es. Nee, 76. Also es ist 75 gebaut worden tatsächlich. Es ist ein 76er und wurde 77 zugelassen in Italien, in Milano. Mhm. Das hattest du auch schon mal kurz im Podcast erwähnt, vor
einem Baujahr.
76. Und das Auto ist definitiv ein 76er. Hat auch noch Papiere. Tatsächlich, es gibt auch noch einige Dinge, die aus Italien da sind. Auch Versicherungsbelege, Opernkarten. Also es ist auch
für Entertainment.
Opernkarten sind auch dabei. Ist da. Also es gibt eine Historie, gibt einen Ordner dazu, den kann man sich
anschauen. Die sind auch nicht abgerissen, weil es nicht angekommen damals gab.
Ja, möglicherweise. Ja. Möglicherweise.
Nee, was ich sagen wollte,
die Oper in Venedig war.
Ich möchte behaupten, es gibt kein europäisches Auto, was so laufruhig leise ist wie dieser Jaguar. Ist
majestätisch einfach.
Wir können es natürlich mal eben anmachen.
Das hört man gar nicht hier.
Aber ist so, oder?
Ja, ist, ja. Also, die säuseln nur so. Auch also, wenn man beschleunigt, ja. Die fauchen ja nur kurz.
Die fauchen kurz an, ja.
Ja, ja, ja. Raubkatze halt, ne?
Ja, also das Auspuffgeräusch ist lauter als der Motor, definitiv. Das ist so.
Also es ist definitiv auch. Ja, eines der stilistisch schönsten Autos. Also ich glaube, das ist wirklich auch ein Auto zum Fahren, was man am Ende, wenn man es gut behandelt und weiß, wie es funktioniert,
ja, muss man
ganz, ganz viel und ganz, ganz lange damit Spaß haben kann und es trotzdem ja alltagstauglich ist.
Ja.
Ne? Ja, also definitiv. Jedes alte Auto ist alltagstauglich.
Dafür ist ja
die Frage ist immer, wie demütig ist der Besitzer?
Ja.
Ja, das ja, alles. Ja. Also man sollte die Autos nicht herausfordern. Das wäre jetzt schade drum, weil letztendlich ist es nun mal alt, ja, und natürlich alle Bauteile haben eine begrenzte Lebensdauer. Und wenn man es natürlich krachen lässt und sagt, egal, muss er abkönnen, ja, das geht dann nur begrenzt. Eben, das ist so. Aber
es ist 48 Jahre alt.
Ja. Wobei ich sagen muss, bei dem, was ich so aus den Erzählungen gehört habe und auch schon vorher, werden die Autos ja auch richtig genutzt. Ne? Also, ja,
der wird auch mal sportlich gefahren. Ne? Ja, der wird auch sportlich gefahren, auch heute Morgen. Ich kam also aus Appen, weil da stand er tatsächlich, da ist meine Werkstatt und bin die Schnellstraße auch mit 140 gefahren. Ich hoffe, es wird mich keine Anzeigen dafür, aber nein.
Ist das eine Schnellstraße?
Die Schnellstraße. Also, oder es gilt halt nur 100 pro Achse. Ne? Also das ist insofern. Genau. Aber in der Tat, nein, er wird sportlich gefahren, das kann er auch. Ich fahre aber in der Regel nicht Höchstgeschwindigkeit. Also wenn die einmal früher, mache ich so die üblichen Frühjahrsarbeiten und fahre sie dann auch mal warm und dann auch schneller. Und um sie mal tatsächlich auch richtig warm zu fahren. Und der macht deutlich über 200, definitiv.
Und so ein Jaguar hat eine Höchstgeschwindigkeit und Mercedes hat dann eine Dauergeschwindigkeit.
Genau.
Das ist richtig. Der Unterschied. Mit dem Jaguar fährt man höchstens mal 200, mit dem Mercedes kann man dauernd 200 fahren.
Genau.
Das ist der Unterschied.
Das sollte man nämlich beim Jaguar tatsächlich nicht machen. Also die 12-Zylinder mögen das nicht.
Hat man doch früher auch im Test so geschrieben.
Ja, ist interessant. Ich höre das so gerne, weil das ist ja tatsächlich etwas, was... Ja, weil
das gibt es aber heute gar nicht mehr. Ja? Heute ist die Höchstgeschwindigkeit, und das fährt ein Auto tagelang, wenn man es möchte. Ja. Wenn der Tank so erreicht. Das sind halt die Spezifika der alten Autos, die ich so... sag mal, charmant finde. Also man könnte auch sagen, ja, nervig manchmal, aber sie sind eben, ich finde sie eher charmant. Und das muss man halt wissen, der rote Bereich fängt in diesem Auto bei 6,5 an. Im Grunde genommen ist der 12-Zylinder ja ein Rennmotor. Und der dreht auch so hoch, aber bitte nur ganz kurz. Mhm. Weil so Dauergeschwindigkeiten mag der jenseits von 200, wenn man ankommen will, nicht so lange. Kurz, ja klar, zum Warmfahren, aber ansonsten, aber man kann damit locker 160 fahren, 170, das ist kein Problem. Das fährt sich super.
Ja, also, ja. Ich gut. Träume von der Dauergeschwindigkeit. Ich finde, das ist tatsächlich wirklich so ein bisschen bezeichnend, auch dass man
ich hab kalte Füße
in dem Zusammenhang Mercedes nennt, weil tatsächlich ist es ja so gewesen, dass die Menschen, also Mercedes war ja nie der schnellste in der Endgeschwindigkeit in den 70er und 80ern gefühlt.
Nein, ja? War auch gar nicht Anspruch.
Aber tatsächlich gab es mit Sicherheit einige, die sehr viel Vollgas erlebt haben.
Das war früher in der Automotor- und Sport in Testberichten so. Früher gab es immer eine Höchstgeschwindigkeit.
Und eine Dauergeschwindigkeit.
Und irgendwann wurde darüber gesprochen, es gibt auch eine Dauergeschwindigkeit, die können auch länger in der Geschwindigkeit fahren.
So. Ja, interessant.
Und eine Höchstgeschwindigkeit ist ja auf keinen Fall die man permanent fahren sollte. Das war nie die Idee.
Kann man heutzutage sowieso eigentlich nicht mehr, außer irgendwie nachts zwischen Darmstadt und Frankfurt, da geht bestimmt noch was. Also das war ja die Höchstgeschwindigkeitstest auf der A5.
Genau.
Habe ich tatsächlich auch hin wieder mal gemacht. Super. Mit so M-Fahrzeugen. Das geht auch ganz gut.
Ja, Respekt. Also, ja, Hamburg-Bremen geht das auch, aber.
Ja, jetzt ne? Aber seitdem es neu ist, kann man ja auch ganz gut auf den Pinsel treten. Das ist okay. Oder in Bayern, so von Nürnberg aus nach München, geht auch ganz gut.
Ja, die Strecken, Jens kennt da ja auch einige, die er schon genannt hat, wie man schnell
fahren kann. Der letzte Podcast hieß doch so, oder vorletzte.
Genau.
Das ist schon, und das ist tatsächlich Reiz zum Schnellfahren.
Ja, Mensch, das war ja eine sehr anglophile Folge, würde ich mal sagen.
Ja, gut. Das habe ich zu viel gesprochen,
Nee, war richtig, war so, so war es ja gedacht.
Ach so.
Okay. Genau so war es gedacht. Und ich muss auch gestehen, wir haben so richtig anglophil ist es dann nicht geworden bei uns. Ne?
Nö, ach, das ist doch mal, es ist doch, also unsere Themen sind ja vielfältig und dieses Thema klassisches Automobil hat so viele Facetten, so viele Seiten, ob italienisch, ob anglophil. Und man ist doch auch schön, wenn man nur so einen Ausschnitt betrachtet und da mal ein bisschen eingeht.
Obwohl es steht hier viel im Moment in englischen Autos. Ne?
Ja.
Das ist ungewöhnlich.
Ja, das ist häufig immer so.
Ne? Also der MGB, da habe ich jetzt gerade mal drin gesessen, das geht sogar. Wobei witzig ist echt der Mini, der graue, das ist ja ein Knaller.
Ja, es ist
echt. Also das ist wirklich ein Knaller. Und selbst ich habe die Tür zugekommen und ich kann auch die Pedale bedienen.
Der ist ja.
Bei mir das auch?
Ja, den habe ich schon umgetragen. Der steht da oben. Ich habe drin gesessen, bin gefahren
heute. Ja, das ist also Sitzschienenverlängerung. Man könnte, kann da bestimmt noch was machen. Aber also es gibt hier ein Mini, es gibt ein MGB, es gibt ein MGA, das Cabriolet.
Ja, es gibt ein TVR Griffith, es gibt ein.
Ja, also es ist ungewöhnlich Englisch hier gerade. Ja. Warum tragt er eigentlich keine Tweed-Anzüge?
Ist mal so.
Bei mir würde das nicht stehen. Aber
ich habe Tweed-Strümpfe an heute, egal. Der graue Mini ist auch ganz speziell. Das ist ja von einem guten Kunden ein Vollaufbau. Und auch die Sitzgeometrie ist alles so gebaut, wie er das haben wollte. Also der hat ja auch ein umgebautes Vierganggetriebe drin, wo der vierte Gang ist übersetzt. Der dreht bei 120, 3000 Umdrehungen.
Oh, das ist aber gut.
Ja, ist der Langstrecken-Mini gewesen von dem guten Mann.
Absolut.
Ja.
Okay,
hat 80 PS und der Motor hat knapp 1,5 Liter Hubraum, das Maximale, was man aufbauen
kann. Also wenn das so weitergeht, dann brauchen wir keinen Miles heute, um nach Hause zu fahren.
Das könnte passieren, das ist also die Hydra, ne? Ja, eins bringt, zwei holen.
Genau, Schatz, was ist das da vor der? Ich bring das weg.
Also glücklicherweise, das ist ja da, wo die Autos stehen, also es gibt mehrere Plätze, es ist nicht einer, da wohne ich nicht, das heißt, sieht keiner so schnell.
Gut.
Das ist dann eher die Überraschung später. Ja, da habe ich schon länger. Aber in der Tat, also ich bin 1,93 groß und man kann auch so im Mini sitzen. Es ist echt erstaunlich.
Ja, der hat Recaro-Sitze drin, ne?
Ja, eben, also super.
Und das, man kann
also ein sehr, sehr cooles Auto. Ja. Hatte ich auch noch nicht, so einen alten Mini. Wäre noch mal was.
Ja.
Naja, also ein Parken ist kein Problem. Ne?
Also mir persönlich würde das besser gefallen, als mit Miles unterwegs zu sein.
Ist auch ganz gut.
Ja?
Ja, mal so. Also das ist einfach so ein, gut, das ist so ein bisschen wegwerf, ne? Einfach irgendwo am Straßenrand holen und auch wieder abstellen. ist natürlich für Automobilisten jetzt nicht so die Fortbewegung, die man sich wünscht, ist es aber tatsächlich, wenn ich das halt, es ist, hat ganz praktische Gründe, ja, vor allen Dingen monetäre, ja, also wenn ich jetzt nach München fliege und wähle einen bekannten deutschen Mietdienstleister, dann sind diese mittlerweile, also die so viel Werbung machen, ja, ohne jetzt Namen zu nennen, die sind mittlerweile so teuer, so abartig teuer in den ganzen Dingen, die sie auch verlangen.
Ich muss die Werbung bezahlen.
Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich die auch die Oldtimer-Leidenschaft der Familie, der eigenen Familie. Das ist ja auch alles, sei es auch um jedem gegönnt, ich mache das ja auch ganz gerne. Aber diese Zuschläge, die da Standort und Ausland und extra und dies und das, ist immer so viel, dass ich einfach ablehne, da noch ein Auto zu mieten.
Unser heutiger Werbepartner.
Das ist viel realer.
unser heutiger Werbepartner ist die Firma Seventh.
Ja, genau das war die
Erfahrung. Also ich dachte, Fifths wäre das, aber gut.
Oder
Fifths. Fifths, okay. Ja, ja. Nein, aber wie auch immer, dann das muss ja nicht mehr sagen.
Ich habe die ja auch früher, ich habe immer Car2Go genutzt, wie die noch Smarts hatten. Das fand ich halt ein tolles Konzept.
Ich habe einfach das Problem tatsächlich in meinem Kopf.
Da bin ich am Bahnhof angekommen in Altona. Da nimmt man so ein, hat man vorher per App schon, im Hauptbahnhof hat man schon in der App geguckt, ob in Altona so ein Auto steht, das reserviert. Ist dann in den Smart gestiegen, ist auf der Max Brau bei guter Grünphase ungefähr 1,54 Euro bis zu mir nach Hause nach Eimsbüttel.
Das ist sehr günstig,
ja. Ja, und stelle ich den ab und ist gut. Und ich kann ihn halt auch abstellen. Ja. So ein Miles-Auto, das sind viele so A4s und was, da kann ich erstmal eine halbe Stunde um den Block,
bis ich packe. Nicht. Das ist ja Quatsch. Ich nehme ID3 oder Polo. Wobei bei Polo, das ist ganz auffällig, funktioniert das Apple CarPlay mit Apple-Handys sehr mäßig. Bei ID3 ist kein Problem. Also ich bin jetzt wirklich kein ID3-Fan, also ganz sicher nicht. Aber die sind halt super praktisch, weil ich halt, die sind kurz und die kann ich halt irgendwo einfädeln. Das geht schon. Und in Blankenese stehen halt an der Straße ein paar Ladesäulen. Und da stelle ich halt hin. Das ist dann erledigt.
Alles gut. Ich fahre nicht mal so einen Roller, ohne dass ich Handschuhe anhabe. Deshalb, ich habe da irgendwie so ein bisschen.
Handschuhe, das ist ein Thema.
Ja, weil ich irgendwie.
Das finde ich super. Ich fahre nur mit Handschuhen.
Ja.
Also nicht Roller, sondern vor allem Auto.
Ja.
Das fand ich, passt zum englischen Auto.
Ja, das ist richtig.
Ja. Er meint, es passt auch zu einem Miles-Auto wegen den Viren.
Ja,
aber dann eher Gummihandschuhe,
Ja, ich bin da tatsächlich so.
Ja, es da ist hast so eine Sendertasche. Holst du hier dein Spray raus? Paar Handschuhe, fertig und los.
Ja, das musste man auch machen.
Ich nee, gut, ich fahre auch kein Miles mehr. Jetzt habe ich kalte Füße.
Also es gibt manche Fahrzeuge, also Miles-Fahrzeuge tatsächlich, die sind so echt ekelhaft. Ja. Also ja, nicht eben nur Müllhallen, sondern auch tatsächlich, wo das dieser Lederbezug vom Lenkrad schon so
weich ist. Ich habe letztens, ich nenne die mal Cleaner. Ich habe letztens so einen Cleaner beobachtet, wie die Autos sauber gemacht werden.
Ja.
Die werden ja nicht irgendwo hingefahren, sondern die werden vor Ort sauber
gemacht. Da kommt jemand, okay, so ein mobiles Clean-Team. Okay.
Ja, was heißt Dream-Team? Da ist so ein Typ, der hat irgendwie so einen Dreckseimer dabei. Wahrscheinlich der Lappen, der ist ja seit 10 Tagen im Wasser drin. Und dann feudelt der da durch das Auto irgendwie mit so einer Art, als wenn ich mir Trockenshampoo für die Haare kaufe, wird außen ein bisschen sauber gemacht.
Das, ja, selbst das, nicht, das wäre bei dir ja Verschwendung.
Das nicht der vorher bei McDonald's die Toiletten sauber gemacht
dann
hat?
Und dann ist der, genau, man hat das Gefühl, da reinigt einer ein Bahnhofsklo. Genauso.
Ja.
Und dann war der fertig und hat die Tür, hat so eine Codekarte die Tür zugemacht.
Eine Codekarte.
Ja. Jetzt schweifen wir mal gerade in eine Richtung ab, die möglicherweise und hier nicht
hingehört. Dann war diese Virenschleuder fertig geputzt. Dann habe ich nur gedacht, okay. Und bin dann so weitergegangen mit meinem Hund spazieren.
Erst also in der Bürotasche habe ich tatsächlich immer so ein Desinfektionsspray und das macht auch Sinn. Ja. Also es gibt gut, manche Miles sind ganz toll, aber manche sind auch wirklich so.
Mit diesen Eindrücken einer Codekarte verabschieden wir uns ins Wochenende jetzt.
Wir sind unkorrekt
gestartet. Vielen Dank, der Gast, also das war sehr erfrischend heute.
Wieso, ist einfach die Wahrheit, oder?
Ja, ist die Wahrheit. Ja, Wahrheit oder Pflicht. Apropos Pflicht, wir sehen uns am Montagabend wieder, Frank, zu anderen Schandtaten hier.
Ja. Oha, was gibt es Montag?
Ja, wir haben noch so einen anderen Podcast.
Ne? Wir haben noch so einen anderen Podcast, müssen wir auch was Future aufnehmen. Classic, ne?
Ja.
Ja, genau. Die sind auch cool, diesmal hat Frank die Auswahl getroffen, wird lustig. Und in dem Sinne, ich weiß nicht, ich ziehe mir jetzt Wollsocken an, tschüss.
Ja, ganz lieben Dank.
Ja, sehr gerne.
Das vielen Dank für die Eindrücke.
Ja, immer
wieder. Die letzten Eindrücke vor allen Dingen.
Die letzten Eindrücke waren ein bisschen klebrig, aber ja. Ansonsten, ja, es gibt also tatsächlich noch ein paar Autos, die übrigens der Jaguar, der jetzt hier steht, ist dunkelblau in Biscuit, also wer es noch nicht weiß, und hat blau gedünnte Scheiben, Italien-Ausführung, sehr, sehr schick. Und ich hätte noch ein paar mehr im Portfolio, auch in British Racing Green, also
wer Lust hat. Was hat er für getönte Scheiben?
Blau, leicht bläulich gefeint.
Tatsächlich?
Ja, schau mal.
Ah.
Schauen wir mal den Seemann.
Also, wir gehen jetzt mal hin. Tschüss.
Sieht so gut aus. Wir gucken uns das jetzt an. Also, bitte. Und ihr geht Geld zählen, weil das Auto hat echt eine hohe Begehrlichkeit.
Guckt das wird teuer. Ich brauche Geld für den Hardcare F1 dazu nächste Woche mehr.
Ciao, macht's gut.
Ciao.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.